Oh, da fliegt sie, die Podcast-Rakete, Lammerklammerer-Jazz, Folge 70, ist das richtig?
Ja, es ist 70, da machen wir aber jetzt kein großes Fass auf, oder?
Na, mit 70 fängt das Leben an, oder wie ist das?
Nee. 66,
das 66, haben wir okay.
70 ist das auch neue gut. 60.
70 ist eine gute Zahl, das ist eine sehr gute Zahl.
Sind ja auch viele Hörer von uns schon ein bisschen älter.
Richtig.
Die werden sich in dieser Zahl wiedererkennen. Apropos wiedererkennen, ich habe ja einen Fukuhila.
Ja.
Und weißt du, was das zur Folge hat? Ich werde nicht wiedererkannt. Also auch im privaten Rahmen jetzt. Also ich werde ja sowieso immer nicht wiedererkannt. Ich trage Maske und so. Ja. Und jetzt habe ich noch einen Fukuhila und treffe so Leute, die ich eigentlich ganz gut kenne und die erkennen mich nicht wieder.
Okay, das ist crazy.
Aber es liegt daran, dass ich so ein Allerweltsgesicht habe. Ja. Das wurde auch mal in der Taz beschrieben, bei einer Plattenrezension meines ersten Albums damals. Lambert sieht ganz normal aus. So ein Allerweltsgesicht mit Normalo-Frisur.
Ja, aber da gehen wir gar nicht rein in diese Sachen, weil was ist schon normal, sage ich da, wenn ich mir dich so angucke.
Ja.
Diese Normierungen. Ich habe heute Morgen, eigentlich eben gerade vor der Podcast-Aufzeichnung, so vor einigen Minuten, wollte ich mir einen Kaffee kochen, habe das Wasser in die Kaffeemaschine gemacht, den Knopf gedrückt, den Raum verlassen und bin wiedergekommen und hatte dann so eine schöne Kanne heißes Wasser.
Und das schmeckt auch ganz gut, oder?
Na, ich habe es dann nochmal durchlaufen lassen. Ehrlich gesagt habe ich sogar ein neues Wasser reingetan, aber es ist interessant, ne?
Einfach Kaffee vergessen, oder was?
Ja, dann lief das so durch. Spannend, 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 was ich so erlebe. So, letzte Folge kam gut an, haben wir gehört.
Ja, ich habe ein bisschen Rückmeldung bekommen. Die Leute interessieren sich halt für Noten. Gute Noten, schlechte Noten, wir kennen sie alle. Deswegen, ja, ich war etwas besorgt kurz, weil ich dachte, vielleicht zu monothematisch und die Leute wollen, dass wir springen und irgendwie ein bisschen was erzählen über unser Kaffeeverhalten und was wir für so Frisuren haben zum Beispiel und so. Aber nein, sie wollen eigentlich sich nur monothematisch von einem Thema berieseln lassen.
Können sie haben. Es geht weiter mit Noten. Also, mir sind noch ein paar Sachen eingefallen.
Ja.
Und zwar, ich habe irgendwie erzählt, wie diese iPad-App heißt, die ich benutze. Das war ein falscher Name. Die heißt natürlich Fourscore, wollte ich nochmal sagen.
Ach, so. Guck mal, aber ich habe von einer ganz anderen geredet. Das sollte ich vielleicht auch nochmal nachtragen.
Ja. Guck du mal nach, wie die heißt. Ich muss nämlich noch mehr erzählen, was mir passiert ist. Ich habe richtig Erzähldruck, deswegen bin ich Podcaster. Wichtige Eigenschaft für diesen Beruf. Also.
iGigBook, Entschuldigung, ich trage es kurz.
Das iGigBook.
Ah, das kenne ich nicht. Ja, da kann man nämlich die PDFs irgendwie eintragen von den Real Books. Also es ist alles hochgradig illegal wahrscheinlich jetzt, was ich erzähle. Aber es funktioniert irgendwie und dann hast du alles an einem Ort.
Weil wir kennen ja bisher nur das iRealBook. Aber es gibt auch das iGigBook. Sehr gut. Lade ich mir gleich runter nach der Folge. So, das ist so interessant, dass der, kennst du das, dass so der Podcast, das ist wie in so manchen Hollywood-Filmen, wenn plötzlich so Leben und Narrativ so zusammenkommt, wie bei, wie heißt denn das nochmal?
Nee,
Nicolas Cage, der hat doch so einen Film, wo er sich und seinen Bruder gleichzeitig spielt. Adaption, der Orchideen-Dieb. Und dann geht so Realität und Fiktion. Ja, genau. Ja, wie so, im Prinzip wie ein Charlie-Kaufmann-Film ist mein Leben durch diesen Podcast. Weil plötzlich ist es mit den Noten wieder ganz präsent in meinem Leben. Muss ich kurz erzählen. Weil Folgendes passierte. Ich schreibe ja ab und zu eine Note. Ich schreibe aber Noten saisonal. Wenn ich eine Theaterproduktion habe mit Noten, schreibe ich Noten. Und wenn unter meinem Bettkonzert ist, schreibe ich Noten.
Mhm.
Und die unter meinem Bettartisten gerne neue Stücke spielen möchten, dann schreibe ich auch Noten für die Band.
Ja.
Jetzt kann es aber sein, dass längere Zeit kein unter meinem Bettkonzert ist oder keine Theaterproduktion, dann lasse ich mein elendiges, knechtendes Avid Sibelius-Abo einfach auslaufen. Jetzt musste ich wieder eine Note schreiben letzte Woche und wollte mein Abo reaktivieren. Und es hat partout nicht geklappt, diese Sibelius-Lizenz irgendwie auf meinen Rechner zu übertragen, was dazu führte, dass ich nur mit Sibelius First diese Note schreiben konnte. Hatte ich keinen Bock drauf. Hatte ich in der Woche davor schon gemacht.
Entschuldigung, was ist Sibelius First? Ist die Freeware dann, oder was?
Ja, genau, die Scheißversion. Und dann gibt es noch Artist und Ultimate. Also es ist wirklich eine riesen Geldmacherei. Also die machen drei Versionen ihrer Notensoftware, die dann verschiedene Sachen können.
Aha.
Das ist wirklich eigentlich eine Frechheit.
Also und dann zahlt man monatlich, oder was?
Genau, wie so ein, keine Ahnung, Office-Abo oder sowas.
Das nervt echt, diese Abos, oder? Ich meine, lieber dann 50 Euro zahlen oder was ist halt auch eben, was sie meinen, was es wert ist. Aber diese Abo-Mentalität nervt, finde ich hart.
Du kannst es auch kaufen, kostet dann, glaube ich, 500 Euro.
Wirklich?
500 Euro? Irgendwann habe ich mal angefangen mit diesem Abo, weil ich so dachte, keine Ahnung, aus Doofheit. Jetzt schrob ich diese Note dann eben nicht mit Sibelius, sondern mit sowas wie Open Office für Noten, das heißt MuseScore. Das ist ein umsonst Notenschreibprogramm und das funktioniert alles. Das Problem ist nur, ich brauche, glaube ich, viermal so lange, weil ich dieses Programm gerade lerne, weil ich diese Funktion überhaupt erstmal rausfinden muss. Ne?
Ja.
Mache ich, Spezialnotation und sowas. So, aber ich habe den Eindruck, dass du auch eine professionelle Note mit MuseScore erstellen kannst. Wollte ich nur mal sagen, als kleiner Tipp. Ich glaube, das geht. Ich würde aber gerne mal wissen, habt ihr Erfahrung da draußen mit, gerade mit dem Wechsel zu von Sibelius zu MuseScore? Und kann mir da jemand mal eine Einschätzung geben, wie gut dieses Programm ist? Könnte ich jetzt gänzlich auf MuseScore umsteigen? Das würde mich interessieren. Du weißt es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht die Impros.
Die Impros werden es wissen, also ja. Vor allem die Arrangeure unter euch, die Arrangier-Impros. Und MuseScore, zahlst du einmal oder zahlst du gar nicht?
Okay. Das ist wie Open Office. Es gibt ja auch Open Office im Gegensatz zu Microsoft Office. Da kannst du auch Excel machen, Word,
okay.
Access.
Aber du hast ja jetzt beide Programme benutzt. Wahrscheinlich ist Sibelius schon der Porsche, oder?
Ich weiß, es schien der Porsche zu sein, aber ich bin mit MuseScore. Ich habe jetzt also eigentlich alle Funktionen, die ich brauchte, habe ich dann darin gefunden.
Okay.
So, und wie der Zufall es will, da hat wohl jemand die letzte Folge gehört. Und ich bin jetzt gerade dabei, parallel zu meinen sonstigen Geschäftigkeiten, noch ein Orchesterarrangement für einen Kollegen zu korrigieren.
Ja.
Also, wenn ihr Hausaufgaben hattet, ich bin ein bisschen so wie euer Lehrer Dr. Specht, schickt mir eure Noten, ich korrigiere die euch. Weil das hat sich schon rumgesprochen in der Szene, dass Felix der Richter gnadenlos der Notation ist.
Und was korrigierst du denn da?
Rhythmische Fehler, Layout-Fehler, wie man aus einer Note eine gut lesbare Note macht.
Ja.
Weil da gibt es Kniffe und geheimes Wissen.
Ja, ich glaube das gerne. Ich habe mich da nie reingefuchst. Ich sollte das mal machen, gerade so Sibelius und so. Irgendwie interessiert es mich schon. Ich meine, das ist ja auch geil. Kannst das einspielen, steht die Note da.
Ja.
Könnte mir was bringen und so. Am Ende hocke ich dann doch immer wieder mit einem Bleistift und Radiergummi da und schreibe irgendwelche Noten auf, wenn mir was einfällt. Ja. Passiert tatsächlich immer wieder. Sieht nicht so gut aus, ne? Ist ja klar. Wie so nee. Vor allem für den Leser viel geiler, wenn es von Sibelius ist.
Ja.
Aber das Arbeiten ist ja so geil, dass man halt tatsächlich dann wieder da sitzt mit Bleistift und Anspitzer und Radiergummi, ja. Weil man wegkommt vom Bildschirm. Also eigentlich ist ja wirklich alles, was man tut, irgendwie immer ein Bildschirm in der Nähe. Da ist dann halt mal kurz Pause. Und auch also über einen längeren Zeitraum. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also so für die Gesundheit, so die geistige. Das finde ich jetzt, wenn man nicht irgendwo drauf guckt, sondern wirklich, naja, du hast halt ein Notenpapier vor dir.
Absolut. Das ist
so eine schöne analoge Handhabung.
Wobei ich habe ein ähnliches Glücksgefühl, also ich habe ein Glücksgefühl, was ich sonst in der Musik nicht in dieser Form habe, wenn man mich eine Note schreibt und die dann ausdruckt und so in der Hand hat, dann hat man quasi so was Haptisches geschaffen und nicht nur was Akustisches. Das ist ein ganz befriedigendes Gefühl.
Wenn man sie selbst aufgeschrieben hat, meinst du?
Ja, also selbst im Programm und dann ausgedruckt, siehst du ja dein Werk.
Absolut. Also das wie gesagt, das habe ich in meinen Studienjahren und auch davor gemacht, weil man hat ja nicht die Möglichkeiten, irgendwie Dinge aufzunehmen. Heutzutage bin ich ähnlich süchtig nach Tagewerkaufnahme. Egal, was es ist. Hauptsache, ich habe am Ende des Tages irgendwas
aufgenommen. Hast du heute Morgen schon Dubtrack aufgenommen?
Ich habe schon heute Morgen einen Dubtrack aufgenommen. Da sind wir auch gleich beim Thema. Ja. Aber warte mal, noch ist der Jazz meine Party hier.
Ja. Ich bin auch noch bei den Noten.
Ja. Und was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Dass ich das früher gemacht habe. Dass ich das früher viel gemacht habe, einfach um ein Ergebnis am Abend da zu haben, wo ich sagen konnte, das war das Tagewerk. Deswegen habe ich irgendwann einen bestimmten Stapel, so meterhohen Stapel an Noten gehabt mit irgendwelchen Stücken, die ich mal vielleicht auch mal aufgenommen, mal gespielt, ausprobiert habe, irgendwelche Arrangements für zwei Saxophone oder was weiß ich. Und die habe ich eigentlich eines Tages komplett weggeschmissen. Also ich hatte die alle rumliegen und ich wusste, eigentlich gucke ich da eh nicht mehr rein. Die wichtigen Sachen sind irgendwo aufgenommen oder so oder bleiben tatsächlich hängen. Und ich habe mich dann davon irgendwann gelöst, weil ich dachte, dass das, was es mir eigentlich gebracht hat, also die Praxis am Kreativsein, das ist ja in mir. Ich brauche jetzt nicht mehr diesen Stapel an Noten. Und ich bin dann unten zum Altpapier gegangen, habe die alle weggeschmissen.
So. Ja. Und weißt du, was ich für dich, kleinen Spatz, aufbewahrt habe?
Ich weiß. Ja.
Ich habe hier in meinem Notenarchiv in mehreren so Ablagebehältnissen so, keine Ahnung, irgendwie so Sets zusammen so behalten von Sachen, die ich dann einfach in so Klarsichtfolien gestopft habe. Und da gibt es eine Klarsichtfolie mit alten Noten von dir, die du als Knabe schrobst.
Ich weiß, hast du mir mal gezeigt, sieht süß aus, finde ich. Schnuckelig. Ja. Aber also das Notenbild hat sich nicht groß verändert. Wenn ich jetzt Dinge aufschreibe, schreibe ich sie immer noch so ähnlich auf wie damals. Also geprägt vom Realbook. Ist einfach eine schöne Art und Weise, auch so ein ganzes Stück auf einer Seite zu schreiben. So, du hast eine Seite, zack, Stück fertig. Mega geil. Und dann kannst du ins Bett gehen und ruhig schlafen. Das ist super geil.
Das ist unter meinen Bettnoten, da mache ich auch mal Leadsheets für Popsongs, ist quasi auch Ziel, auf einer Seite möglichst alle relevanten Informationen aufzuschreiben. Das heißt auch, was die rhythmische Kicks, wenn da irgendwie eine bestimmte wichtige Linie ist, wird die noch rein notiert, aber dann wird das alles so möglichst klein zusammengefasst.
Ja.
Dieses mit der Hand schreiben führt, glaube ich, dazu, dass man, glaube ich, dann doch anders notiert, weil man platzsparend notiert. Viel so digitales Notenschreiben, da sind viele Fehler, Copy-Paste und auch so, was Pausen falsch zusammengefasst, Notenlängen und sowas. Aber wie gesagt, ich werde da ein bisschen Ordnung in die Szene bringen.
Sehr gut.
Genau, das, also engagiert mich als Notenkorrekteur. Das ist so eine richtig schöne Fleißarbeit.
Ja, sehr gut. Felix, du siehst so klug aus irgendwie. Ich guck an, du hast jetzt diese Brille auch.
Ja.
Du siehst wahnsinnig intelligent aus. Schreibst du irgendwie Texte oder so? Kannst du Gitarre spielen auch?
Ich kann Gitarre spielen, ich habe auch drei, meine Trainingsjacke an.
Ja, du siehst echt richtig klug aus. Also hat das was mit deiner Sozialisation in Hamburg in den 90er Jahren zu tun, dass du irgendwie so auch so klug daherredest? Du bist ein wahnsinnig kluger Typ, bist du.
Ja.
Und also, schlagfertig. Und
ich sag immer eine Meinung. Das heterogene Biotop Hamburgs war in den 90er Jahren eine Epiphanie für mich. In meiner Adoleszenz.
Das sind viele schöne Fremdwörter, von denen ich natürlich kein einzige verstehe als Arbeiterkind. Was meinst du damit?
Ja, was meinen wir damit? Man dachte, es hätte sich früh gelegt oder es sei quasi so durchgerauscht durch den Diskurs. Aber es gab ja diese Hamburger Schule-Doku vor 3 Wochen oder so.
Ja.
Und danach entspannt sich wirklich so eine Art Beef.
Ja, ja. Das, was wir aus der Rap-Welt kennen. Die
Kommentarspalten waren voll. Also worüber reden wir? Natascha Geier hat eine Dokumentation für die ARD gemacht, die heißt Die Hamburger Schule, wo sie über die Hamburger Musikszene der ausgehenden 80er und vor allen Dingen 90er Jahre redet, die diese eigene Hamburger Szene beleuchtete mit so bestimmten Merkmalen, in den Mainstream gerutscht oder halb Mainstream gerutscht, sind sicherlich die Bands Blumfeld, Tokotronik und die Sterne, die waren dann auch auf Viva. Und danach gab es dann so eine Art Nachspiel dieser Doku, dass Leute sagten, ja, da sei die Rolle der Frauen nicht ordentlich beleuchtet worden. Dann gab es Protagonisten, also da gab es Bernd Begemann, der sagte, ich hätte in diese Doku reingemusst und diese Doku ist schlecht.
Ja, es generell haben sich manche Leute
journalistische Neugier, genau, und ein paar andere auch. Und dann kommen natürlich andere und sagen, ja, und was ist eigentlich damit, was ist eigentlich damit? Und das hörte aber auch nicht auf. Das war irgendwie ganz lustig. Dann hatten wir hier so einen kleinen, was wir nur vom Rap kennen, von Drake und, wie heißt der andere?
Kendrick.
Schon wieder vergessen. genau. Dann gab es das plötzlich auch hier in Hamburg. Ganz herrlich.
Ja.
Hoher Unterhaltungswert.
Ich habe mich auch nochmal eingeklinkt. Ich habe das auch mit viel Neid beobachtet. Also, dass es wirklich so etwas was gibt, wo ja wirklich Menschen an etwas glauben. So wirkt es ja, ne? Also, naja, ich beobachte immer schon diese Hamburger Schule mit sehr viel Neid in Bezug auf diesen intellektuellen Gehalt, der denen zugesprochen wird. So, also und die Protagonisten gelten als besonders schlagfertig, als intelligent, als lustig,
belesen,
also
politisch und sexuell anders denkend.
Ja, und das sind für mich oft so der Inbegriff von Kultschwein. Ja. Und das habe ich auch damals immer mit einer großen Faszination beobachtet, unabhängig davon, wie ich jetzt die Musik bewertet habe. Mir ist dieses Ganze, diese Einheitlichkeit auch sehr viel später erst bewusst geworden, weil also wirklich, ich hatte mit der Hamburger Schule in den 90er Jahren nichts zu tun, außer dass ich Tokotronic irgendwann kennengelernt habe. Ich glaube 1998 auf einer Party in Langenhorn, da lief es nach Nirvana.
Auf einer Party in Langenhorn.
Auf einer Party in Langenhorn, da lief das Stück von... Ja, und so weiter.
Hörst du eine Gitarre? Ich bin mir jetzt schon sicher, dass ich die gleich brauche, sorry.
Ja.
Auf einer Party in Langenhorn.
Genau. Da lief das nach Nirvana und ich dachte, das sind sozusagen die deutschen Nirvana. Das war so mein Gedanke. Tokotronic sind die Deutschen der Wanne. Klingt auch so ein bisschen schrammelig, so nicht ganz so tight, aber genau, das gehört irgendwie so zusammen. Von dieser intellektuellen Szene habe ich natürlich überhaupt nichts mitbekommen, was da irgendwie in den Kneipen los war und so. Einfach zu jung.
Wir sind zu jung, genau.
Wir sind zu jung.
Bei mir auch über Schulfreunde 1998 Tokotronic.
Ja.
Die Platte Es ist egal, aber das 4. Album, das fand ich dann auch ganz toll.
Ah ja, auch gut.
Und darüber dann hat mich das so ein bisschen interessiert. Ich kannte eigentlich nur Deutschpunk, vorher so als deutsche Musik, die mich interessiert hat. Und Tonsteine Scherben, glaube ich.
Ja.
Und dann Tokotronic. Und dann habe ich auch mal damals noch, glaube ich, bei Lars Dohr, bei Mail Order, Lars Dohr, das goldene Zeitalter.
Ja.
war so ein bisschen so das große Label, was viele Bands rausgebracht hat damals in Hamburg. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein, wenn man solche Sachen sagt, weil es gab natürlich bestimmt noch ganz viele andere Labels, ja, die sich dann nicht gesehen fühlen. Genau, ich glaube, ich habe da sogar
Alfred mal... Hinsberg hat doch, ja, Blumfeld rausgebracht auf deinem Label zum Beispiel. Der wurde gar nicht so doll erwähnt, sondern es ging immer nur um Lado in dieser Doku.
Och Mann!
Ja.
Ja. Und da habe ich mir, glaube ich, aber auch mal was bestellt dann. Und dann hatte ich aber auch verschiedene Platten von anderen Protagonisten.
Okay.
Ja, ja, aber gut, wir sind zu jung, genau, wir waren Schüler.
Wir waren Schüler und genau diese großen Zusammenhänge haben wir alle nicht so richtig mitbekommen. Mhm. Im Nachhinein lernt man es natürlich so ein bisschen, ne? Also welchen Einfluss das gehabt hat, welche Bands auch erfolgreich geworden sind und so. Und dann ist der Begriff Hamburger Schule, den ich immer als einen wahrgenommen habe, von dem sich die Protagonisten eigentlich emanzipieren wollten. Also keiner wollte eigentlich Hamburger Schule sein. Das ist ja etwas, was sich jetzt langsam zu ändern scheint, auch mit dieser Doku. Sozusagen die Geschichtsbücher sind eröffnet, man ist mit solchen Zuweisungen nicht mehr ganz so kritisch. Genau, ich habe diesen Diskurs mit Interesse auch verfolgt. Ich bin auch in dieser, vor allem fand er ja auf Facebook statt. Das ist ja auch interessant, dass das tote Medium Facebook von der toten Hamburger Schule wieder zum Leben erweckt wurde.
Ja, natürlich. Ja. Das ist das sogenannte Boomerbook.
Das Boomerbook, genau. Und also in dieser Doku, ich habe es mir angeguckt, ich möchte jetzt darüber gar nichts Kritisches sagen, weil das wurde schon zu Genüge getan. Bestimmte Dinge daran sind sehr interessant so und deswegen hat sie wahrscheinlich auch diese Debatte entfacht. Erste zum Beispiel, und die ist für uns interessant, ist, wir lernen, dass Tokotronik eigentlich Jazz ist. Das hat Carol von Rautenkranz so wahrgenommen.
Ja.
Und das war mir gar nicht bewusst. Aber natürlich, ja, eigentlich ist es eine reine Swingband.
Ja, aber das ist auch so auf der Platte, es ist egal, aber gibt es ja den Song, der heißt, glaube ich, Jedes Jahr und der geht so los.
Ja, ja,
hey, genau. Hey, my, my. Und das ist ein D-Major-Akkord, den wir hier hören.
Ja.
Und dann kommt E-Moll, vielleicht sogar als Siebener.
Ja.
Naja, geht zumindest als Siebener. Und dann A.
Ja.
Sieben. Und wieder D-Major. Was haben wir da? Eine?
Siebene.
Was ist das?
251.
Ja, 251. Also.
Ja, genau. Also reine Jazzband.
Die Jazzkadenz.
Na, außerdem rhythmisch natürlich. Sie haben einen eigenen
Genre,
den Tokoshuffle erfunden.
Dem haben wir eine ganze Folge gewidmet.
Ja, genau. Ja. Deswegen absolute, natürlich eigentlich eine meiner Lieblings-Jazzband aus Deutschland. Also sozusagen sowas wie die deutsche Antwort auf Hank Mobile oder so, könnte man vielleicht sagen.
Ja.
Und genau, wir haben uns dazu ein paar Gedanken gemacht zu dieser Dokumentation, wie wahrscheinlich sehr viele. Also mittlerweile ist es ja wirklich im Mainstream angelangt. Aber unsere Perspektive ist natürlich die beste auf diese Sache nochmal.
Na klar.
Also, damit fangen wir doch mal an. Also, du hast mir Hausaufgaben gegeben. Ich soll mir 5 Gedanken machen.
Ja.
Habe ich aufgeschrieben. Und du hast auch 5 aufgeschrieben, ne?
Ja, es sind dann irgendwie mehr geworden. Ich bin auch, ja, also.
Ich habe das noch nie gemacht.
Ja, 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 das ist auch, so glaube ich, wie das auch immer so ist, mit dem Strukturschaffen.
Ja.
Ich sag mal als kleiner Teaser, beim genannten Projekt Unter meinem Bett, die Kindermusikrevue, haben wir einen Moderator. Und dieser Moderator heißt Bernd Begemann.
Ja.
Sodass ich mit Bernd Begemann auch einige Gespräche führen konnte. Ich sage mal, das sind natürlich Sachen, wo wir Journalisten sagen, dass es...
Na Moment, wir können uns in diesem Zusammenhang nun wirklich nicht Journalisten nennen. Wir sind schon viel zu persönlich unterwegs.
Ja.
Das geht eigentlich nicht. Denn genau da wird auch die Dokumentation, ich finde, auch ein bisschen zu Recht kritisiert.
Ja.
Deswegen möchte ich das eigentlich hier vermeiden, zu sagen, dass wir Journalisten sind, einen journalistischen Blick darauf hätten. Es ist tatsächlich ausgewiesen ein eher persönlicher...
Ja.
Ja, weil dieser Kritik möchte ich mich jetzt nicht stellen.
Ja.
Naja, fangen wir doch mal an. Also, eins, mein erster Gedanke dazu, Einendes seht Zwietracht. Eigentlich soll journalistisch etwas Einendes abgearbeitet werden. In dem Fall der Spirit, die Ästhetik und die kreative Energie einer bestimmten Gruppe zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Es führt aber in der Rezeption zu dem, was die Hamburger Schule auch schon immer ausgemacht hat, nämlich zu Streit, Missgunst und Zwietracht. In der Hinsicht ist es vielleicht sogar ein sehr authentisches Dokument, da es einen in dieser Dokumentation etwas unterbeleuchteten Geist der Hamburger Schule heraufbeschwört.
Ja.
Also es, genau, in der Dokumentation wird in keinem Wort erwähnt, dass es diesen Geist durchaus auch gab, ne, den Konkurrierenden, den Missgünstigen. Und wenn man hin und wieder mit den Protagonisten spricht oder sie so mitbekommt, weiß man, dass der auch wichtiger Teil dieser Szene ist. Auch durch die Reibung hat sich Diskursrock genannt, also teilweise. Ja. Es ist ja klar, dass da auch irgendwie Reibung und Streit entsteht und so. Und das, finde ich, wird in der Dokumentation nicht so beleuchtet, aber die Reaktion darauf ist dann wieder sehr authentisch. Also sie beschwört ja genau diesen Geist herauf.
Absolut, genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist alles wahr. Dieses, man nennt es ja Diskursrock.
Ja.
Und diese langen Debatten zeigen ja, dass diese Diskursivität, sage ich mal, das Zanken und Streiten, da ist jetzt nochmal quasi online der Beweis angetreten worden. Ja, diese Stilistik Diskursrock hat ihren Namen mehr als verdient. Denn es wurde sich heiter gezankt um Deutungshoheit über die Hamburger Schule. Das ist auch was, das kann man, glaube ich, sagen, da will ja auch niemand in die Pfanne hauen oder sowas, aber ich bin dann ja später in meinem Leben oft in Kontakt getreten oder hatte zu tun mit Protagonisten dieser Hamburger Schule. Und ich habe auch immer so am Rande mitbekommen, da wurde dann auch immer hitzig debattiert, welche Band sich welchen Fehltritt geleistet hat, ob man dazugehört, wie die einen die anderen finden oder sowas. Also das sind auch Sachen, die sind 10, 15 Jahre zurück. Da sagten mir auch teilweise mittlerweile verstorbene Protagonisten dieser Hamburger Musikszene, hatten da starke Meinung dazu über diese Gruppendynamiken, sag ich mal. Wer wen cool findet und sowas. Ne? Das ist irgendwie alles sehr präsent und auch teilweise öffentlich gewesen. Ne?
Genau.
Das ist, dass man sagt, ihr habt bei dem Festival gespielt, das darf man nicht und sowas.
Also mit dem Vorwurf der Kommerzialisierung und so hat sich die Hamburger Schule schon sehr stark beschäftigt. Also das war ein wichtiges Streitthema innerhalb dieser Szene. Aber was ja auch gesagt wird, und da wird es dann vielleicht doch kurz deutlich, ich glaube, Christiane Rösinger sagt der Band Tokotronik nach, sie hätte viele andere Bands auf doofe Ideen gebracht. Also man nennt dann irgendwie Bosse oder Annemarie Kantereit.
Ich habe mir den letzten,
so wie die Red Hot Chili Peppers.
Ja, genau. Sie hat in dem Zusammenhang das Wort Schuld benutzt. Also Tokotronik ist schuld daran.
Ja.
Nur du bist schuld daran.
Das hat Jan Müller in seinem Podcast, im letzten Podcast auch gesagt, dass ihm das überhaupt nicht gefällt. Und hat das natürlich als Vorwurf wahrgenommen. Mhm. Wobei ich ja sagen muss, wie du schon eben sagst, also jetzt mal andere Bands auf dumme Ideen bringen, ist ja nicht per se ein Kritikpunkt. Also sehr viele gute Bands, wie zum Beispiel die Red Hot Chili Peppers oder Radiohead, die wir auch lieben,
ja, natürlich,
haben ja, oder nennen wir The National oder Bon Iver, haben ja auch sehr, sehr viele andere Bands auf sehr, sehr dumme Ideen gebracht und trotzdem sind die Bands ja gut. Deswegen kann man es ja auch so sehen. Das ist halt der Einfluss.
Absolut.
Das muss man nicht unbedingt als Vorwurf wahrnehmen, aber klar, muss man von Schuld sprechen, ist in der Frage natürlich berechtigt, das in den Raum zu stellen. Wobei, ich glaube, Tokotronic war ja nun, was das angeht, in der Hinsicht auch eine kritische Band gegenüber anderen. So, also,
absolut. Also ich meine auch, ja, ich kann mich an, jetzt aus meiner Fanperspektive, an Viva 2 Interviews erinnern, wo dann die Sporties gedisst wurden und sowas.
Ja, ja.
Das kann man auch alles noch bei YouTube sehen oder sowas.
Das ist natürlich alles keine interne. Auch lange her, was das angeht, spielt das vielleicht in der Band keine so große Rolle mehr, hat aber auf jeden Fall, ich kenne auch jemanden, der traumatisiert ist durch einen Kommentar dieser Band bezüglich seiner eigenen. Ja, ist irgendwie noch so einer subkulturellen Szene ja auch immanent. Ja, also ist ja klar,
absolut.
Dass, also es kennt man eigentlich überall her. Warum sollte es da anders sein?
Da haben wir auch nichts gegen, oder? Nee, also ich meine, dass sich in der Musikszene, dass man sich aneinander abarbeitet und sich Kacke findet und so, da ist doch viel Gutes draus entstanden. Sticht natürlich in dem Moment.
Ich finde auch irgendwie immer so ein bisschen, dass so vor allem Bands, die dann erfolgreicher werden, so ein bisschen mehr aushalten müssen, dass sie dann auch gedisst werden.
Das haben wir im Jazz auch. Da können wir vielleicht an anderer Stelle mal beleuchten. Es gibt ja diesen herrlichen Beef zwischen Miles Davis und Wynton Marsalis, wo sich dann irgendwann Keith Jarrett einschaltet und eine Schmähschrift auf Wynton Marsalis schreibt. Ich glaube im Downbeat Magazine
oder sowas.
Einen öffentlichen Diss.
Worum ging es denn da? Weiß ich gar nicht.
Ja, da ging es darum, dass Wynton Marsalis der Meinung war, er hätte die Deutungshoheit, was richtiger Jazz ist.
Ah, okay, alles klar.
Ja. Genau, und Keith Jarrett tritt dann an zu einem Rundumschlag gegen Wynton Marsalis, dass der wohl gar nichts kann.
Ja, was mir weiter aufgefallen ist, also mein zweiter Gedanke dazu, der selbstironische Blick, also den streitenden Protagonisten einfach Eitelkeit vorzuwerfen, das verengt leider den Diskurs. Das ist natürlich das Einfachste zu sagen, oh, die sind ja alle wahnsinnig eitel und so. Das funktioniert nicht so. Ja, ach nee, sind Künstler eitel, so sind wir auch. Vielleicht ist es sogar Motor oder Teil von kreativer Arbeit, dass man so eine gewisse Eitelkeit mit sich bringt. Warum sollte man sonst auf die Bühne gehen oder sagen, ich habe was zu sagen hier. So ist, also der Vorwurf gilt leider nicht so richtig. So klar, es ist so das Erste, was man irgendwie so denkt. Aber wir wollen ja Künstler auch genauso haben. Also
na klar.
Ne? Aber dann ist es halt so, wenn sie sich dann aber nicht gesehen fühlen und ihre Eitelkeit auf nicht kreative Art und Weise offenbar wird, dann kreiden wir ihnen genau diese Eitelkeit an, die wir eben ihnen noch abverlangt haben. So.
Aha, ja.
Das geht eigentlich nicht, diesen Diskurs in die Richtung hin zu verengen. Wir Künstler kennen alle auch außerdem das Gefühl, für unsere kreativen Leistungen nicht ausreichend gesehen zu werden. Das gilt auch für alle Erfolgsniveaus. So. Ja. Also das kennt wirklich jeder. Jedoch glaube ich, dass die Hamburger Schule ihr zugeschriebenes, intellektualisiertes Selbstbild rückblickend mit etwas mehr selbstkritischem Humor betrachten sollte. Also denn durch eine wirklich ja Jahre andauernde Verwebung der Szene mit dem aufkommenden Popjournalismus, wie zum Beispiel der Spex oder Intro später auch, und einer von daher rührenden deutlichen Fokussierung auf den intellektuellen Gehalt der Texte dieser Szene, haben sich die Protagonisten der Hamburger Schule sehr daran gewöhnt, als besonders schlau und als wichtige Stimmen der deutschen Pop-Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Und das sage ich, wie ich eingangs schon erwähnte, natürlich nicht ohne Neid, denn wer wäre nicht gern so ein ausgewiesenes, kluges und lustiges Kultschwein wie diese Leute, aber es könnte auch der Grund dafür sein, dass dadurch der selbstironische Blick auf sein eigenes Schaffen etwas gelitten hat. Also ich will es nochmal kurz ausdrücken, man sollte sich durchaus ernst nehmen, aber man sollte auch kritisch hinterfragen, ob das Bild, was journalistisch oder durch die Öffentlichkeit allgemein in einen hineinprojiziert wird, nicht sowieso durch ein gewisses Understatement zu hinterfragen ist. Und das würde eigentlich auch zum Humor der Hamburger Schule passen, in der Hinsicht so ein bisschen lockerer mit sich umzugehen, so, und nicht so hart ins Gericht zu gehen. Das würde eigentlich so, also Hangelschuh ist ja schon auch lustig. So.
Ja.
Und in den Texten, die sie singen, ja auch selbstironisch und so. Und ich finde, das kommt jetzt in diesem Streit, das wird da nicht so richtig deutlich, das wird schon sehr ernst da.
Ja.
Und ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass diese Künstler es halt sehr gewohnt sind, durch diese Verwebung mit diesem journalistischen Blick, den es eigentlich immer gab, so,
ja,
dass sie auf eine gewisse Art und Weise rezipiert werden.
Auch nochmal, wer das jetzt nochmal nachvollziehen möchte, ne? Wir sprechen über diese Doku Hamburger Schule von Natascha Geier, die ist in der ARD-Mediathek. Und dann, und das ist ein absoluter Power-Move, Christian Ille vom Taz-Blog, Monarchie und Alltag, das ist so ein Musikblog auf Taz. Hm. Christian Ille hat auch einen Podcast zusammen mit einem Kollegen, der heißt, das war vor Jahren. Das sind wirklich so zwei richtige Musikjournalisten, wie man sich das vorstellt. Die sprechen da auch so über, sagen wir mal, Hamburger Schule relevante Themen, kommt aber, glaube ich, auch immer nur alle Jubeljahre mal eine Folge. Und Christian Ille hat sich aber die Mühe gemacht, auf dem Taz-Blog quasi so eine Art, wie so ein kleines Theaterstück aus diesen Facebook-Kommentaren zusammenzuschneiden.
Ja.
Und aus diesem Taz-Blog haben dann Schulz und Böhmermann ein Hörspiel gemacht.
Ja, das habe ich ehrlich gesagt dann nicht mehr gehört, weil ich den Artikel
ich auch nicht mehr gehört.
Den Artikel habe ich schon gelesen gehabt und dachte, ich muss mir das jetzt nicht nochmal als Hörspiel reinziehen.
Habe ich auch nicht gemacht, aber also wer halt sagt, er möchte nicht so gern lesen, Doku gucken und Hörspiel hören, dann seid ihr, glaube ich, eigentlich auf dem Stand.
Dann ist man auf dem Stand, genau.
Ja.
Aber genau, dadurch merkt man, dass es halt irgendwie dann doch im Mainstream angekommen ist, wenn Schulz und Böhmermann sich damit auseinandersetzen.
Absolut.
Das ist nämlich gar kein Indie-Podcast.
Nee.
So wie wir.
Ja. Ja.
Und dann doch irgendwie ja für eine bestimmte Szene, also die auch lange den deutschen Popdiskurs dominiert und geprägt hat, ist dann die Hamburger Schule dann doch immer noch wichtig, offensichtlich. So, also ne, junge Leute werden das ja gar nicht unbedingt kennen. Also ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der kannte die Hamburger Schule nicht. Der kannte, der hat doch diesen Diskurs aber nicht mitbekommen. Der war nicht sehr viel jünger als ich.
Nee, genau, das ist was Lokales auf eine Art. Es ist eine kleine Szene. Und genau, wenn man jünger ist, ich hatte auch mit einer etwas jüngeren Person neulich in diese Doku reingeguckt, da war die erste Reaktion auch, oh Gott, was labern die denn? Ja. Also es ist, glaube ich, vielleicht auch nur im Geist der Zeit, so ist für manche Leute nachvollziehbar, was da eigentlich verhandelt wird. Aber ich finde ja interessant, und das könnte man vielleicht auch nochmal beleuchten, die Hamburger Schule oder auch die Bedeutung der Hamburger Schule ist eine enge Verknüpfung von der Musik und den Protagonisten und der Musikjournalie.
Ja, genau.
Das finde ich auch nochmal interessant, weil, das habe ich mir aufgeschrieben, die Journalie ist back. Ja. In the game, weil das ist ja so ein Phänomen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja diese Leitmedien für Indie-Musik, zumindest in Deutschland, also Musikexpress, Spex, Rolling Stone, Intro, dass diese ganzen Medien ja bei jungen Leuten nicht mehr diese Relevanz haben, wie sie früher hatten. Das Miriam Brügger erzählt ja auch in der Doku, dass Carol von Rautenkranz sie in ihrem Einstellungsgespräch gefragt hat, magst du New Order? Ja. Liest du die Spex? Ja, genau. Also das war wohl in bestimmten Szenen völlig normal, dass man diese Zeitung durcharbeitete. Ja. Ne? Und auch die Intro oder sowas, das war ja auch zu unserer Zeit durchaus noch so eine Zeitung, die man in die Hand nahm. Diese Zeitung haben aber, glaube ich, für jüngere Leute nicht mehr so viel Relevanz. Und ich finde das interessant, dass jetzt, wo es um diese ältere Musik geht, diese ganzen Journalisten wieder rauskommen.
Ja, ja, die kommen alle zum Vorschein.
Das, und ja, so, genau. Das finde ich ganz herrlich. Auch Linus Volkmann, ja, ja. Der schaltet sich ein und... Die haben alle wieder ihren Spaß, weil sie jetzt wieder ein bisschen mit ihrer Kompetenz glänzen können. Das finde ich ganz schön und rührend, dass sie alle wieder da sind. Dass wir jetzt mal wieder so ein richtiges deutsches popjournalistisches Thema haben, weil ja der deutsche Popjournalismus, der war ja so ein bisschen im Abstieg.
Ja, muss
die jungen Leute, die gucken vielleicht mal so ein Diffus-Reel, aber sonst ist da nicht mehr so viel los wie früher.
Und jetzt findet er auf Facebook statt.
Ja, ja, aber das finde ich richtig gut. Also aber es wird auch viel geschrieben, auch laut.de gab es ein Interview mit Bernd.
Habe ich auch gesehen.
Und so, das ist so richtig, richtig schön, dass die alle wieder da sind.
Ja gut, aber das war auch mein Gedanke, dass die Szene sich durch das Medium Specs quasi selbst beschrieben hat. Das könnte dem objektiven Blick auf diese Szene ja durchaus auch geschadet haben. Also viele Journalisten waren in Bands oder befreundet oder verbandelt und liiert mit den Künstlern.
Ja.
Wir sehen Ähnliches auch in der Doku. Also die Journalistin Natascha Geier kumpelt ab und kickert mit denen, die am meisten zu Wort kommen und so. Das ist ja auch das, was da kritisch hinterfragt wurde in der Debatte danach. Und natürlich hinterfragt man bei einer solchen Inszenierung den neutralen und kühlen journalistischen Blick, das ist ja klar. Vielleicht wollte sie den auch gar nicht behaupten.
Nee.
Aber das ist ja klar, dass das ein Kritikpunkt werden kann, also wenn sich etwas Dokumentation nennt. Also Ähnliches hatten wir schon bei der Tokotronic-Doku angemerkt, die auf Radio 1 zu hören ist.
Ja.
Man stellt genau diesen kühlen journalistischen Blick einfach so ein bisschen in Frage, wenn es so kumpelig wird. Aber na gut, Das ist Entscheidungssache. Vielleicht möchte man das ja auch so. Also, das heißt ja deswegen nicht, dass die Perspektive dadurch uninteressanter wird oder so. Aber.
Ja.
Ja, die wird weniger neutral. Den Vorwurf muss man aushalten, denke ich mal.
Ich finde, also da wollte ich auch nochmal mit dir drüber sprechen, über diese journalistischen Formate. Weil wir haben ja quasi den klassischen Journalismus, die Meldung, die Reportage und solche Sachen, also das Beschreibende.
Ja.
Dann haben wir, und das geht dann ja auch in den Dokumentarfilmen, also so diese Gattung Cinema Verité oder Direct Cinema, so die quasi sagen, der Dokumentierende guckt wirklich von außen auf die Sache.
Ja.
Und ist nicht selber Protagonist und beschreibt nur. Das ist ja quasi so eine Form des Journalismus.
Ja.
Auf der Gegenseite steht ja der Gonzo-Journalismus. Gonzo-Journalismus, das ist, glaube ich, geht vor allen Dingen zurück auf Hunter S. Thompson, so ein amerikanischer Journalist. Der hat es dann halt quasi so gemacht, er geht zum Pferderennen, schreibt aber nicht über das Pferderennen, sondern nur darüber, wie besoffen er ist. Also quasi eine Art von Journalismus, wo quasi der Journalist selber zum Protagonisten wird.
Genau, und da muss man jetzt auch nochmal sagen, das ist eigentlich immer schon Teil des Popjournalismus gewesen.
Ja.
Also der hat gar nicht oft erstens die Möglichkeiten gehabt, wirklich journalistisch Pop-Themen abzuhandeln, ne, weil oft fehlen den Leuten ja auch das Know-how, jetzt irgendwie über Akkordverbindungen oder was weiß ich, oder zu reden. So Texte kann man immer ganz gut besprechen, hatten wir auch schon mal kritisch erwähnt. Deswegen hat sich eigentlich im Pop-Journalismus sowas eingestellt, dass der persönliche, individuelle Blick des Journalisten immer auch eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Das ist vielleicht mal zur Verteidigung dieser Doku zu sagen.
Absolut, nur es gibt das wirklich in Abstufungen und ich habe mich auch gefragt, wenn Gonzo, wie Gonzo soll es sein? Also wir kennen das zum Beispiel auch von, ganz populär war ja auch mal eine Zeit lang, wie heißt dieser Trucker aus den USA mit Bowling for Columbine?
Ja, genau, der heißt, ich weiß schon, wen du meinst, der heißt.
Ja, ihr wisst es auch, ihr habt es vergessen. Ja. Michael Moore.
Michael Moore, genau.
Ja. Genau, das ist ja auch quasi so eine Art von Journalismus, wo er selber zum Protagonist wird und so seine Meinung wichtig ist. Und ich meine letztendlich auch diese ganze Spiegel-Klaus-Relotius-Geschichte, da haben wir auch quasi einen Journalisten, der sich selber darstellt.
Ja.
Als,
naja, oft
als
sind die Geschichten, auch selbst wenn man selber nicht vorkommt, so inszeniert, so literarisch inszeniert, gerade im Spiegel, ne, der szenische Einstieg, du kennst es, wir hassen es, dass man die Frage stellt, sag mal, geht's hier jetzt um die Sache oder möchtest du zeigen, wie gut du schreiben kannst?
Ja, genau. Und das ist ja, das habe ich auch schon an anderer Stelle mal kritisiert am Pop-Journalismus, so eine Intro-Plattenbesprechung, wo man das Gefühl hatte, das ist eigentlich eher eine Schreibübung und so. Genau, also wie sehr geht es wirklich um das journalistische Beschreiben und Analysieren und wie sehr geht es um diesen Impuls, irgendwie sich über Sprache aus- oder Medium-Film meinetwegen auszudrücken und sich selber da reinzuspielen. Ich bin da so ein bisschen unentschieden, wie ich das finden soll, weil diese Art Journalismus zu sagen, ja, ich erzähle es individuell an meiner Geschichte, ich kann das auch immer wenn ich jetzt kritisch sein soll, als Trick verstehen, um quasi journalistisch nicht sorgfältig zu arbeiten, weil ich mich dann immer darauf ausruhen kann, das ist ja mein Blick.
Ja.
Übrigens ist es so, dass hier bei mir im Grindelviertel werden gerade die Bürgersteige saniert und ich habe jetzt wirklich tatsächlich direkt vor meiner Tür, ich sehe ihn, so einen kleinen Bagger stehen.
Naja. Also kannst du nachts mal auch loslegen, mal fahren? Steht da auch ein Kran?
Nee, Kran leider nicht, weil ich werde heute Nacht mal versuchen, in diesen Bagger einzubrechen, weil heute ist ja auch EM-Eröffnungsspiel.
Ah ja, ich bin schon total
angeduselt nach Hause und versuche diesen Bagger aufzuknacken. Naja, wie gesagt, das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Ist dieser individuelle Journalismus, der so den Journalisten auch so als Protagonisten reinholt, ist das vielleicht auch ein Trick, um nachher immer sagen zu können, ich habe halt meine Geschichte erzählt? Oder ist das ein grundsätzliches Missverständnis, wenn jetzt Bernd sagt, wieso bin ich nicht in der Doku? Könnte man ja auch sagen, Bernd hat das Format nicht verstanden.
Ja, also ich kann dir die Frage nicht beantworten.
Ich mir auch nicht, ich wollte das nochmal so in den Raum schmeißen.
Nur ist es natürlich auch klar, dass die Leute süchtig nach Geschichten sind.
Ja.
Und ein neutraler Blick ist manchmal, glaube ich, für viele Journalisten schwerer zu verkaufen, also beziehungsweise schwerer populär zu machen, im Sinne von, ich erzähle natürlich eine Geschichte. Das ist interessiert mehr Leute, als ich erzähle, wie es war. Es ist natürlich eindeutig, dass halt das Geschichten erzählen, damit kann jeder was anfangen. So. Und auch das wird vom Journalismus genutzt, würde ich sagen.
Ja, ich möchte dann auch nochmal hinweisen, gibt es bei YouTube in sehr schlechter Qualität, aber sehr gut eine Doku von Oliver Schwabe, den ich hier, glaube ich, auch an anderer Stelle schon mal gelobt habe.
Mhm.
Ganz, ganz toller deutscher Dokumentarfilmer. Gibt es super Dokus über Truckstop, über Doropesch, über Tokyo Hotel, über das Onkel Pö. Und der hat eine Doku gemacht, die heißt Hamburg Calling, Musik aus einer Hafenstadt. Da geht es nicht nur um Hamburger Schule, aber auch sehr viel um Hamburger Schule.
Mhm.
Da wird auch eher in Talking Heads so ein bisschen diese Szene beleuchtet.
Ja, genau. Hat mir auch gut gefallen, habe ich auch nochmal angeguckt.
Es geht auch anders. Ne? Also es ist nicht, man muss nicht zwangsläufig sich selber da reinbringen. Ist aber auch völlig okay. Ist einfach eine formale Entscheidung.
Ist eine formale Entscheidung und genau, mir gefällt es oft auch nicht so gut, weil ich finde, es lenkt ab von dem Thema, was mich eigentlich interessiert. Aber es kann schon sein, dass viele Leute halt gerade genau das interessiert. Also, aber zum Beispiel, ich habe gestern eine Dokumentation, 40 Minuten ging die über einen Elefantenflüsterer gesehen auf Netflix. Und auf Netflix gibt es ja wahnsinnig viele Dokumentationen und die würden ja nicht auf die Idee kommen, da jemanden hinzustellen und sagen, oh, da bin ich nach Indien gereist und habe die beiden Leute getroffen und die sind total nett und wir haben erstmal zusammen gegessen und so. Also da habe ich das Gefühl, ist das noch nicht so richtig angekommen, diese Form des Erzählens.
Nein.
Ist das was Deutsches oder du
Nein,
du hast gerade einen Amerikaner hingewiesen.
Ja, Michael Moore, ne, ich meine, es gibt ja, also es ist immer die Frage, bin ich als Journalist so interessant oder ist meine Rolle in dieser Doku so interessant, dass ich mich zum Thema mache? Also es gibt ja zum Beispiel diesen sehr erfolgreichen Film Super Size Me über die Lebensmittelindustrie in den USA, wo der auch kürzlich verstorbene Journalist und Protagonist dieser Doku quasi sich selber einen Monat nur von McDonald's ernährt.
Ja, aber da ist es ja unumgänglich. Also
genau, genau, das ist ja mein Punkt. Da kann man sagen, da ist die eigene Rolle so immanent in dieser Dokumentation, dass es wichtig ist, als Protagonist aufzutreten. Und auch der von mir heißgeliebte Werner Herzog, zum Beispiel in einem Film wie Grizzly Man, da tritt er ja auch selber auf.
Genau.
Ja. Und zum Beispiel seine Perspektive im Off-Text ist so stilbildend
Für
diese Dokumentation.
Und seine Beziehungen zu den,
genau,
zum Beispiel der überlebenden Frau und so. Das ist,
don't listen to it, it's the elephant in the room.
Ja. Das ist, genau, aber das ist wahnsinnig wichtig für die Geschichte.
Ja, genau. So,
und das muss man schon sagen. Aber
ich habe eine Idee. Werner Herzog, wenn du das hörst, ich möchte gerne eine Dokumentation von Werner Herzog über die Hamburger Schule.
Ja.
Werner Herzog mit Bernd Begemann im Diskurs. Und dann geht er zu Jochen Diestemeyer und klopft an der Tür und sagt, Jochen, come out of the building and talk to me about Hamburg School.
Das wäre gut, wenn er das auch in diesem Jargon machen würde. Ja.
Natürlich in Englisch.
In Englisch.
Sehr schön, gut.
Ja, Werner Herzog, habe ich gerade Rescue Dawn geguckt, den Film, ist auch sehr gut.
Nie gesehen. Welcher ist das, der über die Ölfelder?
Nee, Christian Bale spielt da mit und ist so ein Pilot.
Ach, ein Spielfilm.
Das ist ein Spielfilm und der wird im Vietnamkrieg irgendwie hops genommen und ist dann Kriegsgefangenschaft.
Das gibt es auch als Doku. Der hat dasselbe auch, glaube ich, als Dokumentarfilm.
Genau,
Sie haben den Film, glaube ich, rückwärts gedreht, weil Christian Bale Gewicht verlieren musste.
Ja.
Kann das sein?
Das kann sein,
dass er am Ende des Films ganz dünn ist.
Genau. Ja. guter Film. Aber wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ja, genau, also es ist natürlich so, dass das Medium Fernsehen ein bisschen darauf abspielt, auch Protagonisten zu zeigen. Und das zeichnet sich ja nun auch ab in der Art und Weise, wie wir journalistische Formate im Fernsehen jetzt auch immer öfter sehen. Selbst so die Tagesschau ist davon nicht gefeit. Ja. Irgendwie ein Ingo Zamperoni wird anders inszeniert als zu unserer Zeit ein Klaus Wickert. Oder wenn Karin Mioska einen Abschied, ihre letzte Sendung bei der Tagesschau macht, dann gibt es eine Geburtstagsfeier oder irgendeine Abschiedsfeier da. Und das ist komplett vermessen, ne? Um jemanden zu feiern, der Nachrichten von einem Teleprompter abliest. Da denke ich so, das ist so ein bisschen übertrieben. Ich finde, es lenkt ab von den Inhalten in dem Fall. So.
Ja,
aber also, in anderen Fällen, die du gerade genannt hast, sind gute Beispiele, ist es halt absolut wichtig, um der Geschichte näher zu kommen, um den Inhalten auch näher zu kommen. So, aber genau, die Tagesschau sollte es nicht machen.
Wirklich. Ich weiß nicht, ich will da nicht drüber urteilen, da hat sich einfach ein bisschen das Klima geändert. Wir sind ja auch ein bisschen journalistisch insgesamt weg von diesem seriösen Ton. Gut, das ist ein Zeitenwechsel im Journalismus, aber ich weiß genau, was du meinst. Und ich stelle, wie gesagt, die Frage, wie wichtig ist der Protagonist? Und ist es auch für große Schaffen nicht unbedingt immer wichtig, dass die Protagonisten so in ihrer kompletten Persönlichkeit sich in Szene setzen?
Also ja gut, das ist jetzt, das kann man der Doku jetzt auch nicht vorwerfen, finde ich. Das war auch übertrieben in der Diskussion danach, finde ich, dargestellt, dass es so krass wäre. Also ja, sie kickert mit Frank Spilker und so und sagt, sie war da auf dem Cover drauf. Aber das war es auch, ne? Oder?
Ich finde es auch völlig okay. Also ich habe diese Doku auch, muss ich sagen, auch gerne geguckt und so. Ja. Also diese ganzen starken Gefühle, die andere Leute da hatten, habe ich nicht. Wie gesagt, weil es ist auch meiner Meinung nach nicht die erste Doku, in der sowas vorkommt. Also ich möchte auch nochmal hinweisen. Also Hamburg Calling, dann gibt es auch diese Doku Pop 2000, die im Jahr 2000 rauskam. Gibt es auch ein Segment über Hamburger Schule. Da müsste ich mal wieder reingucken. Ich habe das hier noch rumliegen. Wir werden immer weitergehen. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist jetzt nur du. Ein Buch und ein Film von Georg Lind und Ingolf Recht. Das habe ich mal geguckt. Da ist auch eine Doku mit bei über die alternative Musikszene in Berlin und Hamburg. Da werden auch diese Szenen beleuchtet. Also es ist nicht so, dass Natascha Geier irgendwie die erste Person ist, die sich mit Hamburger Schule beschäftigt. Und so wird ja so ein bisschen getan. Ja. Das Gefühl, in diesem Diskurs heißt es jetzt 30 Jahre später beleuchtet zum ersten Mal ein Mensch die Hamburger Schule und dieser Mensch hat alles falsch gemacht. Da liegt auch, finde ich, so ein bisschen viel Gewicht auf Natascha Geier, weil ich würde sagen, das stimmt nicht. Es gibt vielleicht nicht benannt als die Hamburger Schule ARD-Doku. Es gibt total viel in Bild und Schrift, weil total viel nicht, aber es gibt einiges zur Hamburger Schule, wer sich damit beschäftigen möchte.
Ist Natascha Geier eigentlich in irgendeiner Form mit Ted Geier verwandt?
Ich meine nicht. Ich glaube, sie hat auch einen Y statt einem I im Nachnamen oder so.
Ah, okay. Ja,
klar. Ich weiß es nicht. Also, und ich will jetzt auch nicht diese Familienbande-Vorwürfe dann noch weiter befeuern. Nein, ich finde, das ist ein absolut vorzeigbares, nettes Werk, diese Dokumentation. Und da möchte ich mich gar nicht einreihen.
Also das will ich auch vermeiden, ne? Irgendwie in irgendeiner Form über irgendwelche Protagonisten zu lästern oder mich darüber zu erheben, dass sich jemand nicht gesehen fühlt. Also das ist etwas, das kann ich durchaus nachvollziehen, dass man sich darüber ärgert. Im nächsten Jahr erscheint wahrscheinlich eine Neoklassik-Doku, in der ich nicht mit dabei bin. Da werde ich natürlich auch eine Facebook-Debatte lostreten, ist ja klar.
Na klar.
Ja. Nee, aber gut, das habe ich jetzt natürlich schon gesagt, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Also weil das ist das ja, was ich eigentlich mit dem Punkt eben sagen wollte, dass es natürlich eine viel größere Selbstverständlichkeit gibt, aufgrund dieser Gewöhnung an die Rezeption, dass man dann natürlich, wenn man so ein Werk sieht und aus einer solchen Szene entspringt, anfängt, das öffentlich auszutragen. Ich finde es gut, also ich würde es mich nur nicht trauen.
Ja, also ich glaube, da gibt es ja eigentlich zwei Gruppen. Einmal die Frauen der Hamburger Schule, die sich quasi da nicht beleuchtet fühlen und dann tatsächlich ja speziell in persona Bernd Begemann.
Mhm.
Und ich denke, es ist sicherlich total legitim, auf seinen Verriss dieser Doku zu reagieren mit, du hast dich im Ton vergriffen und jetzt wird's persönlich. Ich glaube, Bernd sieht das anders und sagt halt, ich habe halt einfach einen schönen Verriss geschrieben.
Ja.
Der polemisch ist, so, das sollen die untereinander behakeln. Ich glaube tatsächlich, dass Bernd sich da nicht gesehen fühlt, ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich dann auch nochmal, also ich habe mit Bernd gesprochen, aber ich habe dann auch nochmal so ein bisschen so ein, zwei alte Interviews gefunden mit Bernd, wo das ganz interessant ist, dass ihm die Journalisten auch ab einem gewissen Punkt immer begegnet sind mit, ah Bernd, du bist ja der ewige Geheimtipp und so und du hast ja schon so viele Platten rausgebracht und dich kennt ja keiner.
Ja.
Also ich glaube, das trifft genau in diese Kerbe, dass Bernd auch gerne zu Recht das Gefühl hat, da so ein bisschen unterbelichtet zu sein vom Musikjournalismus, von der Journalie. und auch, glaube ich, auch dann mal bei Zeiten verrissen wurde im Spex oder sowas. Das kann man im Taz-Blog auch nochmal nachlesen. Und ja, ich glaube auch schon, dass das stimmt, dass Bernd da irgendwie so ein wichtiger Kit ist für diese Szene. Weil Bernd irgendwie der Erste war, der aus Bad Salzuflen dann nach Hamburg kam und eng vernetzt war mit diesen anderen Bands. Und auch, der war ja früh bei Major mit seiner Band Die Antwort. Und das war eher so eine Art Musik, die sich so an so Powerpop orientiert, sowas wie The Jam oder sowas.
Ja.
Und schon auch so richtige Songs waren, auch meinetwegen ein bisschen schlagerig, aber irgendwie so mit einem Twist.
Ja.
Also so eine andere Art Texten. Bisschen subjektiver. Ich glaube schon, dass man so im Frühwerk von Bernd so eine Textsprache findet, die es vorher so im deutschen Pop nicht so ausformuliert gab.
Ja.
Es sei auch nochmal zu nennen, sicherlich, ne, haben wir auch schon mal an anderer Stelle gesagt, Udo Lindenberg, der so eine Straßensprache in den Pop bringt. Oder auch Rio Reiser, der sowas Politisches immer so mit einem Ich-Du und so kleinen Liebesgeschichten verbindet. Also sowas wie Wir müssen hier raus oder Schritt für Schritt ins Paradies, Der Traum ist aus. Das sind so Stücke von Tonsteine Scherben, die so auch immer sowas Kleines, Privates mit einem großen Politischen verbinden. Und das ist ja auch typisch für Hamburger Schule. Und
ja.
Ich glaube auch schon, dass Bernd da bestimmte Sachen auch nochmal so ausformuliert hat. Und ich glaube schon, dass das ein absolut wichtiger Protagonist ist.
Genau, darauf würde ich gleich gerne nochmal eingehen, weil du nennst Einflüsse. Das versucht die Hamburger Schule ja oft zu vermeiden. Genau, zu der Band, die Antwort wollte ich sagen, das ist ja eine Band, die schon noch darauf abgezielt hat, in der breiten Öffentlichkeit ja trotzdem stattzufinden.
Ja.
Also auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem, die Musik war ja kompatibel. Also sie war ja, es war ja möglich, die im Fernsehen zu zeigen.
Ja.
Das gilt ja für viele darauf folgende Bands der Hamburger Schule dann nicht mehr. Rocco Schamoni hat es, glaube ich, ähnlich auch versucht anzugehen, anfänglich, als er quasi zum Star gemacht werden sollte, weil die Band Die Ärzte sich aufgelöst hatte kurzzeitig.
Ja.
Da brauchten sie jemanden, der diese Lücke füllt. Das hat, glaube ich, in der Hinsicht auch nicht so richtig geklappt. Aber der Ansatz war so ähnlich. Nur, dass natürlich Bernd bei Die Antwort glockengleich singt. Das ist
ja
in einer Form. Das ist etwas, was musikalisch der Hamburger Schule vielleicht ja auch das Handwerk anzulasten, nicht aber der Antwort und vielleicht auch Jochen Distelmeier in der Art, wie er singt, auch nicht unbedingt.
Ja.
Sehr genau, also du könntest fast sagen technisch versiert. Trotzdem, das war mein vierter Punkt und das ist etwas, was ich sagen will, wird in der Dokumentation und oft auch nicht in der Rezeption dieser Szene nicht so richtig beschrieben, ist ja, dass das Handwerk der Hamburger Schule oftmals schon eine musikhandwerkliche Katastrophe war.
Ich möchte das nicht so sehen. Also, weil das ist natürlich in die Musik und so, aber nee, ich finde, das ist eine total bunte Szene, die auch total viel vereint. Und
also.
Erkläre dich, bevor ich mich dagegen rede.
Ich will nicht deswegen sagen, dass die Musik scheiße ist oder so. Das, das liegt mir fern. Aber aus heutiger Perspektive würde ich schon sagen, viele Alben, ich habe mich da auch jetzt nochmal versucht reinzuhören, sind wirklich schwer hörbar. Und dass es dort um Genauigkeit ging, wie es Christoph Schreuf ja Rocco Schamoni offensichtlich erklärt haben soll, das mag in gewisser Weise ja für die Texte gegolten haben, aber ich finde es jetzt für Instrumentierung oder das Beherrschen der Instrumente, die Klangqualität vieler Alben, galt das jetzt eher nicht, da auf Genauigkeit zu setzen. Und das ist ja auch irgendwie Teil der Selbstwahrnehmung dieser Szene. Also die würden jetzt sagen, die gar nicht widersprechen, oder? Es gibt auch Ausnahmen. Mir fällt da zum Beispiel Im ersten Licht des Morgens von Kante ein. Aber du meinst, die gehören gar nicht so richtig dazu.
Habe ich nicht gesagt. Nee. Die gehören da sicher dazu. Ich glaube, die Gruppe Kante ist so ein bisschen später in der Timeline, weil es, glaube ich, so verschiedene Phasen von Hamburger Schule gibt.
Ja.
Also wenn man das mal kurz beleuchten will, kommt jetzt bitte alle raus und beschimpft mich, dass ich es falsch erkläre. Aber ich glaube, es gibt so tatsächlich so eine Initialzündung in Hamburg, nämlich die Band von Tobias Levy und Captain Kirk und die Gruppe Kolossale Jugend mit Christoph Schreuf. Die machen sowas wie auch eher so experimenteller Indie-Rock der 80er. Also wirklich so ein Konstruktionsprinzip wie Sonic Youth, also Riffs, Parts, keine Songs mit Refrains. Und darüber läuft dann so ein Stream of Consciousness aus ganz viel Text, Text. Das ist wirklich wie Kunstmusik.
Ja.
So, das ist die eine Strömung. Und dann gibt es so diese, was weiß ich, diese Gruppe aus Bad Salzuflen, Sterne, Blumfeld, Bernd, jemand, der wirklich Songs hat und die Gruppe Blumfeld, also oder beziehungsweise Diestelmeier, der als erst auch eher Songs macht mit seiner Vorgängerband, die Bienenjäger, und dann aber auch so eine ähnliche Art Musik macht wie Kolossale Jugend und Captain Kirk, nämlich so einen Stream of Consciousness über Riffs.
Ja.
Also wenn man Ich-Maschine und L'Etat et Moi hört, findet man da ein sehr ähnliches Konstruktionsprinzip an Musik. Das ändert sich dann wieder mit dem Album Old Nobody, mit diesem Song Tausend Tränen tief, der dann ja von der deutschen Indie-Szene kritisiert wurde, als jetzt macht Blumfeld Schlager. Mhm. Aber war zu der Zeit sicherlich irgendwie ein wichtiges Statement. Sterne macht auch dieses Stream of Consciousness-Texten, allerdings eher in so einem Funky-Ding. Also wirklich noch näher am Hip-Hop. Das sind so Funk-Rufs, wo drüber einfach abgetextet wird.
Ja.
Auch sehr interessant ist, dass es total früh bei den Sternen, auf einer der ersten Sternenplatte ist ja ein Cover von Jenseits von Eden von Tonstein und Scherben. Kennst du das?
Nee.
Das ist ja, also das ist nämlich so ein Tonstein und Scherben-Song, der auch lustigerweise so ganz ähnlich funktioniert. Nämlich da wird so ganz viel getextet. Also auch da sind vielleicht Einflüsse. Es gibt sicherlich sowas auch vorher schon in Deutschland, die Gruppe Trio, Fehlfarben, so andere Arten von Texten, aber da wird das nochmal so richtig komprimiert.
Ja.
In diesen beiden Sachen. Und ja, das ist Indie-Musik, das ist rau, aber ich finde das jetzt nicht irgendwie handwerklich so zu kritisieren, weil ich glaube, das Handwerk matcht da auch mit der Aussage, die die Musik treffen will.
Ich finde, man kann es handwerklich kritisieren, dadurch wird die Musik nur nicht schlecht.
Nein.
Es bringt
mir keinen Erkenntnisgewinn.
Es bringt dir keinen Erkenntnisgewinn, mir schon. Ich finde gerade zum Beispiel, hör dir die ersten drei Tokotronik-Platten an, die sind wirklich teilweise grauenvoll anzuhören, aber trotzdem sind da wahnsinnig gute Melodien drin. Also
ja.
Dinge, die wir auf Ewigkeiten singen werden. Vielleicht werden sie sogar noch stärker durch die dann doch etwas schrottige Produktion.
Ja.
Oder ne, vielleicht ist gerade das Besondere daran, die limitierten Fähigkeiten, instrumentalen Fähigkeiten der ausübenden Musiker.
Ja.
Also das ist ja auch etwas, das würden die selber ja auch immer sagen. Also das war
ist
ja ein Selbstverständnis. Deswegen
absolut.
Ich möchte das gar nicht hier als Beleidigung oder so wahrgenommen
Nein,
haben.
Nein, gar nicht.
Sondern als etwas, was man durchaus auch mal beschreiben könnte.
Absolut.
Also, das tut nämlich die Dokumentation nicht. Aber genau, es gibt dann halt auch wieder, ich finde auch bei den Sternen gibt es so ganz unterschiedliche Werke. Also zum Beispiel die Platte mit Bin doch abstrakt. Ist das ein ganz normaler Tag, heißt die, glaube ich, ne?
Ich glaube, die heißt Von allen Gedanken.
Von allen Gedanken, genau. Aber da ist auch ganz normaler Tag ist da drauf. Ich finde, die klingt wahnsinnig gut. So richtig gute, tolle, auch irgendwie poppige Platte so. Und dann gibt es so ältere Sachen, wo es auch wirklich nicht so richtig hinterherkommt. Aber wahnsinnig einprägsame Texte. Also Vorabend Programmredakteur, ich weiß nicht, das finde ich mega.
Nur
ich immer noch so einzelne Textzeilen. Und gerade dieser schrottige Sound ist wahrscheinlich das, was es dann irgendwie auch einprägsam macht. Aber genau, es ist teilweise natürlich schrottig, wegen dem DIY-Gedanken dahinter auch natürlich schrottig produziert. Aber genau, dann gibt es auch wirklich wieder Lichtblicke, wie zum Beispiel das von Tobias Levine aufgenommene Im ersten Licht des Morgens. Das muss man wirklich mal...
Ich glaube, die Platte heißt Zweilicht und Zombie sind, das sind so zwei
Zweilicht
von der Gruppe Kante.
Ja,
die auch wirklich so Talk-Talk-mäßig sind. Also es ist so, da sind so ganz irre Stücke drauf. Da ist auch viel Brian Eno, Roxy Music drin.
Ja.
Irgendwie so ganz andere Ansätze. Ja, ja, das sind ganz tolle Platten. Ich weiß nicht, ob das so Hamburger Schule in Reinform ist. Ich glaube, es ist auch etwas später. Das ist dann eher Ende der 90er.
Ja.
Aber zu Tokotronik ist halt wirklich nochmal zu sagen, dass Tokotronik kommt dann erst, glaube ich, 94 raus, wo, weiß ich, Blumfeld und so alle schon da sind, diese frühen Protagonisten. Und die Sterne gab es da auch schon. Und die machen dann tatsächlich ein bisschen was anderes. Die machen nämlich eher Dinosaur Junior, Husker Du, Pavement, so richtiger Indie-Rock, amerikanischer Indie-Rock. Da gibt es diesen Art-Rock-Ansatz nicht so richtig drin.
Ja.
Genau, zwischen den Orten Zweilicht Zombie, genau, das sind diese drei frühen Platten von Kante, die kommen erst 97 raus. Also da sind wir ein bisschen später. Ich Maschine von Blumfeld kommt 92 und
das sind natürlich
Captain Kirk, kolossale Jugend früher, deutlich früher. Sorry, ich wollte jetzt keinen Pointshit machen, aber
Du ja gar nicht.
Ich finde es nur das interessant, das nochmal so zeitlich auseinander zu klamüstern, wann wirklich was kam.
Ja, nee, es ist ja auch kein Pointshit. Es ist, dir bringt es keinen Erkenntnisgewinn. Ich finde, das ist schon ein Punkt, der wichtig ist für die Beschreibung dieser Szene. Das ist halt auch möglicherweise Stilmittel, aber möglicherweise auch Ausdruck des DIY-Gedankens dahinter, der ja auch aus dem Punk kommt. Da sind wir wieder bei Einflüsse. Darüber müssen wir vielleicht auch nochmal reden.
Ja.
Natürlich, der Punkt kann mal in die Debatte mit aufgenommen werden, auch für so so eine angemessene Einordnung in der Schöpfungshöhe, so, weil
ja.
Wenn man immer nur über diese ganz genauen, mega krassen Texte redet, so, dann ist das halt eine einseitige Beleuchtung dieser Szene, finde ich.
Ja, absolut. Hast du auch recht, habe ich mir auch aufgeschrieben als Punkt, weil wir reden ja auch öfter so über den Beipackzettel und Musik und Haltung.
Ja.
Also es gibt, keine Ahnung, es gibt einen Künstler wie Apex Twin oder sowas, der öffentlich gar nicht in Erscheinung tritt, da gibt es gar keinen Beipackzettel, aber so Musik mit einer super hohen Schöpfungshöhe, und dann gibt es halt auch Musik, wo es ganz viel drumrum gibt, also keine Ahnung, wo es einen riesen Beipackzettel gibt, also eine Erhöhung des eigenen Schaffen durch, da habe ich das und das gemacht, also wie wir das auch so ein bisschen aus der zeitgenössischen Kunst kennen, wo das Konzept wichtiger ist als, also oder der Weg dahin wichtiger ist als das Ergebnis.
Ja.
Und ja, und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und ich glaube, das muss halt matchen, ne? Wenn ich eine Musik mache, muss die für sich sprechen. Aber vielleicht ist sie auch langweilig, komplett ohne Beipackzettel. Und sie muss eine sehr hohe Schöpfungshöhe haben, um ohne Beipackzettel zu funktionieren. Weil die meiste Musik funktioniert halt im Geiste einer Zeit.
Ja.
Ich glaube, wenn du heute jemand Old Nobody vorspielst von Blumfeld oder jetzt speziell 1000 Tränen tief, was damals kritisiert wurde als, oh, jetzt macht er Schlager und das ist ja total kommerziell, das ist ja gar kein Rock mehr. Mhm. Dann ist das, glaube ich, jetzt 2024 gar nicht zu verstehen, wenn man das jetzt jungen Leuten vorspielt. Weil die sagen, das klingt das so ein slicker Sound. Aber im Geiste der Zeit war das halt eine Provokation.
Ja, genau. Und ich finde auch, was oft in so Beschreibungen von Subkultur ja vorkommt, ist so die Behauptung, dass halt Dinge entstanden sind in so einem luftleeren Raum.
Ja.
Und du hast es ja gerade mal gewagt, so ein paar Einflüsse zu nennen. Und ich finde in dieser Doku Hamburg Calling, dadurch, dass es jetzt natürlich so aufgebaut ist, nicht nur einen bestimmten Zeitpunkt auszuleuchten, wird es auch ein bisschen klarer. Aber ich finde, das kann man schon auch mal ausleuchten, was denn eigentlich die Einflüsse sind von der Hamburger Schule. Denn das ist ja nicht etwas, was einfach auf einmal da war und vorher hat es das alles nie gegeben, sondern es kommt ja auch alles irgendwo her. Und ich glaube, du hast dich da ein bisschen klug gemacht auch, ne?
Ja, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht, tatsächlich über diese Einflüsse. Sowas geht vielleicht auch im Schnitt unter bei der journalistischen Betrachtung. Es wird dann auch oft gesagt, Hip-Hop und Jazz sind so die Einflüsse, wo ich so denke, ja, okay, also ich verstehe diesen Hip-Hop-Gedanken, dass man so wie Public Enemy so, das wird ja dann auch gesagt, wie so ein Nachrichtensprecher am Abschauten ist, aber das wird der Sache, glaube ich, nicht ganz gerecht, weil es gibt da sicherlich auch noch Einflüsse, die nicht so super unnaheliegend sind.
Ja.
Ja, das ist auch was, was ich immer so ein bisschen komisch finde an dieser Hamburger Schule-Betrachtung und auch an den Protagonisten, dass man immer so, ich sag mal, nur den Eindruck bekommt in solchen Dokumentationen, das ist alles so im luftleeren Raum entstanden. Und ich glaube, es gab sowohl aus Deutschland in deutscher Sprache Einflüsse, habe ich das schon gesagt, eine Gruppe auch wie Fehlfarben vielleicht oder so. Das ist, glaube ich, schon wichtig und auch speziell nochmal so ein bisschen dieser eher kunstvolle Indie-Rock und sowas, das ist dann als musikalischer Parameter dann viel naheliegender.
Ja, ja.
Das wird aber oft nicht benannt.
Das wird oft nicht benannt. Also Rio Reiser oder so, finde ich, kann man doch einfach mal raushauen. Also.
Ja. Ja, es ist natürlich immer in diesen Dingen Szenen so.
Oder auch irgendwie, es ist natürlich peinlich, sich zu Udo Lindenberg zu bekennen, aber du kommst natürlich nicht an ihm vorbei, wenn es irgendwie um deutschsprachige Musik geht.
Ja.
Und dass das irgendwie für Leute in den 80ern, die Musik kennenlernen, keine Rolle gespielt hätte, das ist ja fast gar nicht möglich. Also wenn du in Deutschland in den 80ern groß wirst und an Popkultur interessiert bist, in den 70ern sogar noch, also da wirst du an Udo Lindenberg nicht vorbeigekommen sein.
Ja, es ist ja auch so ein bisschen egal, ob Leute dann Udo Lindenberg gepumpt haben, aber es gibt halt quasi immer Wegbereiter, die machen irgendeine Tür auf. Ich will jetzt auch überhaupt nicht die These vertreten, dass Udo Lindenberg die Hamburger Schule beeinflusst hätte oder sowas. Aber ich glaube, es gibt aber einfach immer Einflüsse, die sind da.
Ja.
Und die Hamburger Schule eint so ein bisschen, finde ich, dass immer so ein bisschen der Eindruck entsteht, das sei alles im luftleeren Raum entstanden.
Ja.
Und das würde mich auch ehrlich gesagt persönlich interessieren, als Hörer auch. Wo da so die Einflüsse sind. Ich finde dann auch nochmal interessant bei Bernd, weil ich mich auch gefragt habe, ja, was eint eigentlich so Hamburger Schule-Bands? Weil wir haben ja wirklich super verschiedene Sachen. Wir haben halt so diese Kategorie kolossale Jugend Blumfeld, so dieses Stream of Consciousness Texten. Wir haben sowas wie Tokotronik, was wirklich so parolenhafter oder sloganhafter Indie-Rock ist. Wir haben so die Funkiness von den Sternen. Und dann haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, dann sowas wie Brauthaut ins Auge, was irgendwie so ein bisschen beatmäßig ist. Bernadette LaHengst Band. Ja, der so 60s Rock. Und da finde ich interessant, ich sage auch nicht, dass er das alles erfunden hat, aber Bernd Begemann ist da schon für mich auch so ein bisschen ein Bindeglied, weil Bernd hat aus all diesen Kategorien in seinem Werk, was auch irgendwie vielfältig ist, Songs. Also der hat diese schlagerigen Banger, der hat so skurrile Hörspiel, collagenartige Sachen, der hat Sachen, wo er so über Beats irgendwie so ein bisschen so rappt, sage ich mal. Ja. Der hat diese 60s Einflüsse und so. Der hat auch diese sloganhaften Sachen, die die Tokos haben. Also weil Bernd hat echte Banger, ne? Der hat echt 10 Superhits, würde ich sagen. Also richtige Gassenhauer. Könnt ihr auch mal live ein bisschen mehr spielen, lieber Bernd. Also das ist wie bei Robbie Williams, wenn ich da Angel hören will, dann möchte ich auch Bernd bei deinem Konzert die Banger hören. Aber da hast du ja keinen Bock drauf. Naja.
Genau, also ich finde noch diesen Feminismusstreit interessant, der dann angefacht wurde durch die Dokumentation innerhalb der Szene, weil die Doku ja nahelegt, es hätte keinen großen Einfluss von Frauen auf die Szene gegeben, gleichzeitig aber sehr viele Frauen zu Wort kommen lässt, also die Teil der Szene waren. Und da kritisieren die Greta-Zwillinge nun, dass derartige Narrative den durchaus vorhandenen Einfluss auf die Szene aus den Geschichtsbüchern herausschreibt. Das wiederum wäre gelebter Antifeminismus und würde männlich geprägte Narrative bedienen. Es fällt mir schwer, da eine eigene Meinung zu haben, vor allem, weil ich ja nicht dabei war. Aber ich finde, der gegensätzlichen Perspektive der Greta sollte durchaus mal Raum gegeben werden, da sich die Doku schon sehr deutlich um genau diesen Punkt bemüht. Außerdem müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ist es Hamburger Schule spezifisch, dass Frauen weniger gesehen wurden zu der Zeit? Können wir auch in einem zeitlichen, gesellschaftlichen Kontext betrachten. Mehrere Stimmen in dieser Diskussion legen nahe, dass die Hamburger Schule im Vergleich zu den meisten anderen Subkulturen dieser Zeit einen vergleichsweise großen Einfluss von weiblicher Seite hatten. Aber genau, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven nun drauf und die Doku tut dies auch und berichtet dann von vielen Frauen, sagt aber gleichzeitig, dass sie nichts zu sagen hatten. Also und da ist halt auch irgendwie nicht ganz klar, weil Erfolg hatten natürlich die Männerbands, aber darüber entscheidet ja nicht unbedingt die Szene. Und außerdem wird ja berichtet, dass es der Hamburger Schule nicht maßgeblich um Erfolg ging.
Ja.
Da finde ich den Diskurs nochmal ganz spannend und den Einwand der Greta-Zwillinge, weil das, was man ja in dieser Dokumentation darüber lernt, ist relativ einseitig. Also man lernt, sie haben halt nicht so viel zu sagen gehabt und wurden nicht erfolgreich.
Ja.
Und das wurde kritisiert und das nicht nur von männlicher Seite aus.
Ich glaube, ich habe es gar nicht so genau verstanden. Also der Vorwurf ist Männerklüngel und die Verteidigung ist, aber im Geiste der Zeit waren wir doch recht offen.
Nee, das, was die Greta Zwillinge, glaube ich, meinen, ist, jetzt zu schreiben, es waren Männerklüngel, wird dem bestandenen Einfluss der Frauen zu der Zeit nicht gerecht. Und man schreibt sie quasi aus der Geschichte raus.
Dadurch. Also man macht sie im Nachhinein klein, weil man im Nachhinein behauptet, es wären Männerklüngel, obwohl das gar nicht so war und bedient dann so ein weibliches Opfernarrativ. Das ist die Position, ne? Oder?
Vielleicht, ja. Ich glaube, die Greta-Zwillinge sind der Meinung, dass es durchaus, wie zum Beispiel ihre eigene Band Parole Trixi, Einflüsse gab. Und es werden ja auch in der Dokumentation beschrieben, wie heißt die, Nixe?
Nixe, das sind die Mobilettes,
Die Mobilettes und die Brauthaut ins Auge, die mir auch damals schon ein Begriff war. Die habe ich mal tatsächlich gegenüber auf so einem Straßenfest gesehen.
Ja.
Ja, die werden ja in der Dokumentation, kommen sie recht viel zu Wort, werden so beschrieben als dann doch relativ florierend innerhalb dieser Szene. So.
Ja.
Und dann wird aber immer wieder das Narrativ aufgemacht, die hatten aber natürlich Schwierigkeiten, sich gegen diesen Männerklüngel durchzusetzen und so. Und die Greta-Zwillinge haben dann eine andere Perspektive drauf, sondern sagen, nee, Moment, also das war schon eine Szene, die durchaus Fraueneinflüsse zugelassen hat. Und das jetzt unter den Teppich zu kehren, wäre in der Hinsicht antifeministisch, weil man da so eine Geschichtsschreibung aufmacht, die das nicht mit einbezieht. Und da ist ein eigener Streit entstanden. So fand ich ganz interessant, dem Thema auch zu folgen. Also kann man auch in der Taz nachlesen.
Ja, das stimmt. Du hast gerade was ganz Interessantes gesagt. Es ging nicht um Erfolg.
Ja.
Das ist irgendwie auch noch eine Beobachtung, die ich über diese Szene habe. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das gilt für, glaube ich, auch viele Musikszenen, aber speziell bei der Hamburger Schule fällt mir das auf, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Anerkennung von einigen wenigen für das eigene Werk, also von den Journalisten, ist wichtiger als die vom Publikum. Also das macht für mich auch nochmal irgendwie so ein Ding auf von diesem immerwährenden Widerspruch für Musizierende zwischen Kritikererfolg und Publikumserfolg.
Mhm.
Also wir haben da auf der einen Seite immer so Leute, die Werke schaffen, die so von einem bestimmten Kreis total toll gefunden werden oder die dann von der Presse gelobt werden. Dann haben wir, keine Ahnung, Werner Herzog ist sicherlich jemand, weil wir den vorhin hatten, da ist sich Kritik und Publikum einig, dass das irgendwie gutes Zeug ist. Hm. Und dann haben wir aber auch, ja, was ist unser Freund Til Schweiger oder sowas. Die Leute lieben diese Filme und die Journalisten verreißen alles. Ja. Und das finde ich so interessant. Ich meine irgendwie da so rauszulesen, dass jetzt den Protagonisten der Hamburger Schule auch vor allen Dingen wichtig ist, dass so bestimmte Leute, nämlich also quasi ein journalistisches Format, ihnen Anerkennung gibt, dass das gut war.
Ja.
Und nicht so sehr das Publikum.
Naja, wir reden aber von einer Zeit, wo es sowieso Publikum für alles Mögliche gab. Also die Musikszene, sobald du halt irgendwie so ein bisschen stattgefunden hast, konntest du Konzerte spielen. Es wird auch gesagt, zu der Zeit noch relativ easy eigentlich ab so einem bestimmten Erfolgsniveau halt mit Musik Geld verdienen. Und heute ist das natürlich anders. Und deswegen ist natürlich zu der Zeit zu sagen, ja, es geht mir nicht um den Erfolg, wenn man aber trotzdem schon irgendwie Platten verkauft hat und irgendwie spielen konnte und so, ist natürlich leicht gesagt.
Ja, es ist nur so interessant, das, was sich gerade entspinnt, ist ja ein Streit darüber, ob eine Journalistin die Protagonisten genug gewürdigt hat. Also beziehungsweise im Makro, ob jetzt bestimmte Akteure dieser Szene speziell vom Journalismus gesehen werden oder Zusammenhänge. Das finde ich so interessant, weil es geht irgendwie nicht ums Publikum.
Ja, stimmt.
Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wirr, aber das ist irgendwie sowas, was mir so auffällt, dass sich jetzt ausgerechnet ein Streit, der, glaube ich, die Hamburger Schule durchzieht, wer wird von der Presse als relevant gesehen, keimt jetzt wieder auf.
Ja, und da muss man ja auch mal sagen, dass die Hamburger Schule es möglich macht, Bands alle 5 bis 10 Jahre wieder zum Vorschein zu bringen, die gar nicht mal so erfolgreich waren und trotzdem als einflussreich dargestellt werden.
Ja, das ist ja auch irgendwie beneidenswert, weil vielleicht ist die, weiß nicht, ob das eine Frage der Schöpfungshöhe ist, aber keine Ahnung, über diese kleine Deutschpunk-Bands gibt es irgendwie diese Diskurse nicht.
Ist es so?
Ist mein Eindruck. Ja, keine Ahnung, diese Doku macht ja auch den Bogen, also oder hat ja diese Grundthese, das ist auch total wichtig für Literatur und für bildende Kunst.
Ja, genau.
Und das finde ich schon ganz interessant zu sehen, dass diese Relevanz dieser Szene, also da muss ich sagen, da ist diese Szene fast privilegiert, journalistisch und poptheoretisch so stark beleuchtet zu werden. Das gilt, glaube ich, für andere Szenen nicht in der Form. Keine Ahnung, für die Kölner Elektroszene oder für die Deutschpunk-Szene der 90er Jahre oder für die Hip-Hop, bestimmte Episoden der Hip-Hop-Szene oder sowas.
Das ist sicher richtig und das hat natürlich auch was damit zu tun, was ich vorhin schon sagte, wegen dieser Verbundenheit in die journalistische Welt und naja, die Szene hat es halt irgendwie hinbekommen, als wahnsinnig klug und intellektuell dazustehen. Das ist natürlich wahrscheinlich bei Deutschpunk irgendwie anders.
Ja.
Vielleicht auch durch die Texte, die dann doch nicht so deutlich eigentlich zum Ausdruck bringen, was genau gesagt wird. Also auf inhaltlicher Ebene. Das ist ja beim Deutschpunk anders. Dadurch gibt es wahrscheinlich die Möglichkeit, dort journalistisch sehr viel hinein zu projizieren und es als wahnsinnig literarisch wahrzunehmen.
Ich würde eigentlich antreten zu so einem Schulterklopfen und sagen, Mensch, das ist doch mal Chapeau.
Chapeau,
dass das so viele Leute interessiert. Es gibt ja auch, was weiß ich, schlauen Deutschpunk oder sowas, also keine Ahnung, für eine Band wie Boxhamsters, ER80 oder auch die Bands von Jens Rachut oder sowas, die sind nicht so präsent. Nee. Oder sowas, obwohl die wahrscheinlich auch einflussreich waren. Keine Ahnung, ist ja auch okay. Also das ist ja gar nicht, ich will da jetzt auch gar nicht irgendwie, das geht gar nicht um Neid oder besser oder schlechter, aber ist erstmal super, dass
da anscheinend
ein Einfluss stattgefunden hat. Ja,
ja, ja.
Why not?
Ja, es bleibt die Frage, ist der Einfluss wirklich existent oder wird da viel reinprojiziert oder wird dem viel zugeschrieben? Also ne, wenn jetzt irgendwie gesagt wird, Tokotronik wäre schuld an Bosse oder so. Ich halte es
an den Sportfreunden Stelle.
Ja, ich halte es auch durchaus für möglich, dass Bosse wirklich kein einziges Tokotronik-Album je gehört hat. Also oder die Kantereiz oder so. Also da frage ich mich manchmal, ist das sogar eher ein Kompliment oder da wird vielleicht ein bisschen zu viel reinprojiziert?
Naja, ich glaube, Tokotronik war ein Erdrutsch. Ich glaube schon, dass diese Bands kennen sicher Tokotronik. Also das bin ich mir sehr, sehr sicher.
Na, du weißt, was ich meine. Die journalistische Überhöhung des Ganzen. Also eben hatte ich den Bezug zu den Texten, die natürlich gerne aufgegriffen werden, um sich selber als derjenige, der es verstanden hat, besonders klug darzustellen und das diesen Texten auch zuzuschreiben und den Protagonisten, die das geschrieben haben.
Ich weiß es nicht, also das muss ich auch nochmal sagen, wir haben ja auch tatsächlich an anderer Stelle gesagt, wir treten eigentlich an, auch mal mehr über Musik zu sprechen, beziehungsweise über musikalische Parameter zu sprechen, außerhalb von Texten und jetzt reden wir ja doch nur über Textbands wieder. Und ja, der Einfluss scheint an dieser Stelle die Texte zu sein.
Na Felix, ich habe es probiert mal zu sagen, ja, dass die ersten drei Tokotronic-Alben und die Sterne-Alben manchmal auch ein bisschen schrottig klangen. Da wollte ich ja nicht so richtig drauf eingehen.
Nein, ja, ich sehe das. Ich weiß, was du meinst. Ja, ist auch völlig richtig. Bei den Sternen weiß ich nicht. Ich finde so dieses Funky-Ding schon irgendwie geil. Bei den Tokos schafft halt dieses handwerkliche Unvermögen, schafft halt dann irgendwie eine Klarheit in der Form, die ich wahnsinnig appreciaten kann.
Ja, ich auch. Genau, darauf können wir uns auch einigen. Nur das bei Tokotronic finde ich halt so gut, und da könnte man mal musikalisch auch ein bisschen Kritik walten lassen.
Ja.
Das ist melodiös. Es ist harmonisch, klar.
Ja.
Und es sind richtige Melodien, die da gesungen werden.
Ja.
Das gilt ja nicht für Der Text ist meine Party, und da geht es ja um andere Dinge.
Ja, ja, da geht es um andere Dinge, klar. Ja. Aber das ist auch, das sind Formen, die sind nicht miteinander vergleichbar. Das ist
eine totale Fokussierung eigentlich auf den textlichen Ausdruck, auch in der musikalischen Gestaltung.
Ja, ja, das ist ja auch die Poppigkeit von Tokotronic, dass diese Songs am Lagerfeuer funktionieren.
Ja.
Und das gilt wahrscheinlich für frühe Stücke von Blumfeld und den Sternen nicht oder von der kolossalen Jugend. Also ich glaube, jetzt das Stück Draußen auf Kaution von Blumfeld wird nicht so oft am Lagerfeuer gespielt wie drüben auf dem Hügel. Aber ja gut, das ist einfach eine andere Form.
Ja. Naja, und irgendwie dieses innerhalb der Popkultur, so eine Abgrenzung zum Kommerz, das wird ja in den 90er Jahren in der Hamburger Schule deutlich, aber auch ja im Rap. So.
Ja.
Ne, da wird sich so eine Authentizität selber zugesprochen aufgrund von so einer Abgrenzung hin zu den Charts oder im Hamburger Schule-Kontext wird oft der Schlager genannt als, als Abgrenzungsmoment. Und das kommt immer mal wieder hoch, das gibt es bis heute. Ich weiß nicht, ob du den Kanal von Blut kennst.
Nein.
Das ist so ein Musikproduzent, der sich immer darüber lustig macht, wie A&Rs von Major-Labels auf Künstler zugehen. So. Es wird BLVT geschrieben.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, das hat auch so ein bisschen seinen Ursprung in dieser Zeit. Ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch schon vorher, aber dass halt so kritisch sich auseinandergesetzt wird mit Vermarktungsmechanismen und.
Ja.
Ist für die Hamburger Schule, ja, hatten wir eingangs schon besprochen, ja auch sehr wichtig, dann irgendwie zu sagen, das und das darf man sich erlauben und das nicht.
Ja, man sieht es hier par excellence, ne? So funktionieren Szenen. Szenen funktionieren über Abgrenzung und auch über das darf man nicht. Ne?
Ja.
Also zu sagen, in-group, out-group, wir texten auf eine bestimmte Art, ihr nicht, wir gehören dazu, ihr gehört nicht dazu.
Ja.
Also du meinst ja diese Kommerzialisierungsvorwürfe, ne? Das hast du ja im Rap ja auch total, da geht es ja auch total darum, real zu sein.
Ja, nicht mehr so doll.
Nicht mehr so doll, aber in dieser Zeit,
In dieser Zeit sehr. Aber genau, das, vielleicht redet man da ja auch über eine Zeit, wo es mehr Leuten auch gut ging, sodass man halt irgendwie leicht sagen kann, so, ja, Geld brauche ich nicht, so als Bürgerkind.
Ja, vielleicht.
Also das wurde ja dem Hamburger Rap dann auch immer so zugeschrieben, so irgendwie hier von Realness reden, so aus Mittelstandsperspektive. Da sagen dann ja auch Leute, also natürlich war das irgendwie der klugere Rap, aber das, was dann danach kam, war dann doch beschreibender für eine Gesellschaft, die es auch gibt. Der Hamburger Hip-Hop hat immer gesagt, es gibt keine Ghettos, so. Und auf einmal gab es sie doch und hat den Hamburger Hip-Hop begraben. So.
Ja. Also da, ich meine, das wird jetzt langsam zur Doppelfolge, was wir hier machen, aber da habe ich auch mal drüber nachgedacht, es gibt auch da so ganz grob drei Kategorien Bands, also zwei Extreme. Es gibt das Extrem, ich bin super kommerziell und mache Musik, um Leuten zu gefallen.
Mhm.
Und da gibt es das andere Extrem, nämlich ich verfolge meine künstlerische Vision und es ist mir völlig egal, ob das Leute hören oder nicht. Und dazwischen gibt es irgendwie ja sowas, ich möchte erfolgreich sein, aber zu meinen Bedingungen.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Und in dieser mittleren Kategorie, wo man dann doch sagt, ich nehme auch den Erfolg mit, ist Abgrenzung und Realness oft ein Verkaufsargument.
Ja.
Also ich glaube schon, dass es zum Beispiel für die Protagonisten des Eimsbusch-Hip-Hop, also 5 Sterne, absolute Beginner, Dendemann, also 1-2, Sammy Deluxe, wir sind jetzt so ein paar Jahre nach der Hamburger Schule, eher so den End-90ern, zweite Hälfte, dass so dieses in der Presse zu behaupten, man sei besonders real und realer als jetzt die Fantastischen Vier, dass das auch ein Verkaufsargument ist.
Ja, klar.
Also das ist so ein bisschen.
Also die haben auch, ja auch wahnsinnig verkauft. Also jetzt irgendwie Bambule ist ja wirklich eins der erfolgreichsten Rap Alben überhaupt gewesen.
Ja.
Und ne, von Leuten, die gesagt haben, ja, wir machen bei diesem ganzen Kram aber nicht mit.
Natürlich
ist das ein Verkaufsargument.
Ne, also. Es hat nur immer eine gewisse Doppelbürdigkeit, zu sagen, ich bin so unkommerziell, ich bin so real, ich mache hier meinen Shit, weil das ist ja das Tolle am Kapitalismus, dass man im Kapitalismus auch Che Guevara-T-Shirts verkaufen kann.
Mhm.
Diese Abgrenzung wird dann wieder zum Verkaufsargument.
Ja.
Und das haben wir auch bei Tokotronic. Ich glaube auch, dass der Erfolg von Tokotronic auch darin bestand, zumindest in den frühen Jahren, zu sagen, wir machen hier eine Abgrenzung. Ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zu tief, Fahrradfahrer dieser Stadt. Ich weiß nicht, warum ich euch so hasse. Alles, was ich will, ist nichts mit euch zu tun zu haben. das sind auch Verkaufsargumente, weil eine bestimmte Hörerschaft genau auf sowas anspringt. Ja. Und auch das generiert eine Fanszene. Ich unterstelle den Protagonisten kein Kalkül. Ich glaube, das sind einfach Mechanismen, die da wirken.
Ja, genau. Aber jetzt, wo wir beim Rap sind, da wurde ja auch in der Dokumentation Hamburg Calling relativ oft drauf Bezug genommen, weil das ja zur gleichen Zeit ungefähr stattgefunden hat in Hamburg.
Ja.
Und da frage ich mich manchmal, stimmt diese Referenz oder passt es ins Narrativ? Also es gab Überschneidungen und Annäherungen dieser beiden Genres oder Szenen. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Konzerte von Tokotronic und Fettes Brot,
ja,
Ende der 90er Jahre.
Da gibt es auch übrigens das tolle Stück Nicolette Krebitz wartet, spricht Italienisch. Das ist ein Cover von Robert De Niro's Waiting, das Fettes Brot und Tokotronic zusammen performt haben.
Ja, genau. Also das gab es schon. Oder auch das Label Bubak hat ja auch wirklich Protagonisten beider Szenen veröffentlicht. Ich habe trotzdem, also sowohl damals, nicht so richtig wahrnehmen können, dass sich die eine für die andere sonderlich interessiert hätte.
Ja.
Sondern eher so später, um vielleicht auch so ein bisschen die eigene Relevanz zu unterstreichen, gesagt wurde, ja, das hat sich alles wahnsinnig beeinflusst. Weil man muss ja schon sagen, in der Einflussnahme auf die darauffolgende Popkultur ist natürlich der Rap in Deutschland etwas offensichtlicher heute als die Hamburger Schule auf die Popkultur, oder?
Absolut, ja, denke ich auch. Sicher. Und man muss diese Überschneidung wirklich suchen. Ne?
Ja.
Es gibt von Dendemann, da können wir uns sehr sicher sein, dass er Tokotronic gehört hat. Denn es gibt es von 1-2 das Stück Der eine und der andere, wo er sagt, es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.
Ja, genau. Ja.
Was ein Zitat ist des Tokotronic-Songs, ich mag dich einfach nicht mehr so, glaube ich, oder?
Ich glaube ja. Und trotzdem wird dieses Zitat heute immer Dendemann zugeschrieben.
Ja. Aber ja, das sind sicherlich keine Szenen, die so miteinander verquickt waren in dieser Zeit.
Nee, würde ich mich auch mal so behaupten. Aber genau, freuen wir uns über gegensätzliche Berichte. So, aber genau, ich würde auch sagen, die haben sich eher so ein bisschen kritisch beäugt gegenseitig.
Ja.
In meiner
Sind auch generationell so ein bisschen getrennt. Ne? Also die Protagonisten des Eimsbusch Hip-Hop sind so 5 bis 10 Jahre jünger als die Protagonisten der Hamburger Schule.
Ja, für mich als Pop-Rezipient oder so hat das damals keine Rolle gespielt. Also als ich dann Musik kennengelernt habe, vor allem lokale Musik, waren das so die beiden Gruppen.
Ja.
Und auch mein Freundeskreis teilte sich so ein bisschen auf in entweder finde ich das eine oder das andere gut.
Ja, 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 habe ich auch so wahrgenommen damals. Obwohl der Hip-Hop ja so wichtig ist für die Hamburger Schule, wie oft beschrieben in diesen Dokumentationen.
Ja, ich weiß, also ich finde Rap da irgendwie ganz gut, weil der steht dazu, wie wichtig er sich hält und spricht es auch nervtötend häufig aus. Während die Hamburger Schule will eigentlich das andere ist ihnen nachsagen, wie wichtig sie sind. So wirkt es manchmal so ein bisschen so. Ich finde das eigentlich am Rap ganz erfrischend, dass die halt immer sagen, ey, wir sind echt so krass.
Ja, genau, aber das ist so ein bisschen auch das, was ich mit dieser Annäherung an die Bedeutung des Journalismus beschreiben wollte. In diesem Hamburger Rap war es dann doch mehr so, dass das ein Publikumserfolg war und die Presse das nicht so interessant fand.
Ja.
Außer vielleicht dann jemand wie Dendemann, der irgendwie dann so als hochqualitativer früher deutscher Rapper galt.
Ja.
Also wir sprechen jetzt ja Stand 2024 beim Thema Eimsbusch schon über frühen deutschen Rap in der Evolution des deutschen Rap.
Ja. Naja, also man kann auch abschließend nochmal die Frage stellen, ob diese Angst vor der Vereinnahmung der Industrie, die Hamburger Schule und auch die Rap-Welt ja zum Ausdruck bringt, dann doch letztlich Einzug erhält, wenn so eine Dokumentation gemacht wird. Also da lassen sich dann ja alle sehr gerne, jetzt böse gesagt, vereinnahmen oder wollen mit auftauchen und so. Und dabei ist das ja eigentlich widersprüchlich zu dem Gedanken, der die alle irgendwann mal umgetrieben hat, oder? Oder ist das was gänzlich anderes? Also wenn jetzt so auf einmal so Geschichtsbücher aufgemacht werden und dann auf einmal Begriffe genannt werden, von denen man sich früher abgrenzen wollte, dann tauchen die halt alle da natürlich sehr gerne auf. Aber ich würde es natürlich, ich will das auch nicht als Vorwurf. Also ich kann's
leider gar nicht. Ich finde das eigentlich eher schön zu sehen, dass dann Leute ja auch mittlerweile wirklich im gesetzten Alter, ne?
Ja,
wir sprechen ja jetzt auch wirklich, also jetzt auch von Leuten, die dann also in ihren späten 50ern oder 60ern sind, die dann mittlerweile in so einer, vielleicht in so einer Altersmilde auch gerne vor die Kamera treten und von früher erzählen. Und
haben wir ja auch mehr von als Konsumenten.
Haben wir absolut mehr von. Ja. Ich finde das auch ganz toll. Ich möchte auch gerne mehr sehen davon.
Ja.
Ich höre auch den Leuten gern zu, was sie zu erzählen haben. Ich finde das auch alles also nicht so dusselig.
Jochen Dieselmeier ist sich wohl treu geblieben und meinte, er macht damit nicht mit.
Ja.
Er macht
da
nicht mit. Ja. So wie früher. Er macht bei diesem ganzen Kram nicht mit.
Ja. Klare Kante. Nein, ich glaube, also der Herr Dieselmeier stellt sich ja schon dem Interview, wenn es um sein neues Album geht, aber der möchte, glaube ich, nicht so gerne da so als Grüßonkel der Hamburger Schule vereinnahmt werden. Ich sehe das als jemand, der interessiert ist an Musikszenen. Ich finde das total bereichernd, wenn Leute irgendwie mir erzählen, wie sie auf irgendwelche Sachen gekommen sind. Und ich liebe Musikdokus und Texte über Musik, Interviews, das war was Tolles.
Ja,
also ich, ab vor die Kamera mit euch.
Husch, husch. Ab vor die Kamera. Ich sehe das natürlich auch mit einem unglaublichen Neid.
Also, warum?
Naja, weil, also wenn irgendwas kritisch an diesem Podcast mal irgendwie beleuchtet wurde von mir, dann hat das, das muss ich wirklich ausdrücklich sagen, hat das was damit zu tun, dass ich wahnsinnig neidisch darauf bin, dass es da Leute hinbekommen haben, wirklich über Generationen als Kultschweine anerkannt zu werden. Das will ich auch. So, und ich habe das Gefühl, dass wir eigentlich so die erste Generation sind, für die dieser Status eigentlich nicht mehr zu erreichen war.
Ja.
Es gibt eigentlich in unserem Alter keine Kultschweine mehr.
Nee, so Leute, die einfach so graue Eminenzen, die man für alles vor die Kamera ziehen kann.
Ja. Also da bin ich schon sehr neidisch, so muss ich schon auch sagen. Also genau, deswegen, wenn ich irgendwas kritisch gesagt habe oder so, ich habe versucht, das nicht zu machen, so, weil eigentlich ist da tiefster Respekt vor all dem, aber wenn da irgendwas kritisch durchkommt, dann ist es sehr geprägt von diesem Gefühl auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist natürlich leicht gesagt, wenn man sowieso nicht dazu gehört, sich rar machen bringt ja nichts, wenn es niemand merkt. Aber haben wir es dann mit der Hamburger Schule oder?
Ich habe, glaube ich, jetzt eigentlich alles abgearbeitet. Hast du noch was?
Ich habe auch jetzt nichts, was ich nicht an anderer Stelle schon mal gesagt hätte. Ich glaube, ich habe so 2-3 Stichpunkte nicht genannt, so Gedanken, die ich hatte, aber die kommen an anderer Stelle. Die kann ich auch in anderen Szenebetrachtungen unterbringen. Und ich wollte dir noch zum Abschluss mal keine heitere Note, sondern ich habe einen Geheimtipp für dich und für alle unsere Impros aus der Hauptstadt, aus Berlin.
Ja.
Weil eigentlich ist jetzt ja durchgeklungen, Hamburger Schule ist uns eigentlich viel zu kommerziell. Wir wollen Neues, wir wollen Impro, wir wollen Quietsch, wir wollen Avantgarde-Musik.
Ja, genau.
Ja, wir wollen auch keine Texte und wenn Texte, dann gibberish und...
Texte sind mir zu kommerziell.
Ja, genau. Der Jazz ist nämlich unsere Party.
Der Jazz ist unsere Party.
Und nicht der Text. Ja. Und da habe ich den heutigen Sponsor. Kennst du die Homepage, also die Webdomain echtzeitmusik.de? Da habe ich nämlich einen Geheimtipp bekommen. Schon mal gehört?
Echtzeitmusik.de, nee, kenne ich nicht.
Du sagtest doch mal, ich weiß nicht, ob öffentlich oder im Privaten, es sei so schwierig in Berlin rauszufinden, was eigentlich läuft an Konzerten, weil es irgendwie nicht so ein richtig einheitliches Konzertprogramm gibt.
Ja, das habe ich jetzt auch einen neuen Tipp, aber das...
Ja, und es gibt aber diese Seite Echtzeitmusik. Auf der Seite Echtzeitmusik, da wird speziell für das Genre... wie wird das hier benannt? Free Jazz, New Music, Experimental Music, Improvised Music. Gibt es einen Kalender? Und allein für heute, den Freitag, den 14.06., an dem wir aufnehmen, sind hier 5, 6, 7, 8, 9, 10 Veranstaltungen an verschiedenen Berliner Spielstätten, wo es speziell diese für manche Leute unhörbare Musik in großen Anführungszeichen gibt.
Auch da ist es so, da werden wir auf Protagonisten treffen, die sich gerne von allen möglichen lossagen und abgrenzen möchten.
Natürlich, und, die auch keine Einflüsse haben.
Die keine Einflüsse
aber
haben.
Aber total wichtig
sind. Ja, die ihre Kollegen diffamieren, weil sie zu kommerziell sind. Das finden wir da alles auch.
Ja.
Da gehen wir
also, ihr seid nicht alleine, liebe Hamburger Schule. Genau. Das ist alles, sind alles zutiefst menschliche Emotionen. Also echtzeitmusik.de. Surf da doch mal rauf.
Ja.
Sag nochmal deinen Tipp.
Bands in Town macht jetzt gerade einen ganz guten Job, alles so ein bisschen zusammenzufügen. Allerdings gilt das natürlich nur für die Konzerte, die auch einen Vorverkauf haben. Und das ist ja oft bei denen dann halt nicht so.
Ah ja, okay. Ja,
genau. Aber da hat man ganz gute Übersichten mittlerweile. Ja.
Ja, mir ist übrigens auch neulich zu Ohren gekommen, dieses Konzerte auf Hut oder auf Spende, das hätte auch was mit der deutschen Bürokratie zu tun. Dass man, wenn man nämlich ein Konzert macht ohne Eintritt, sondern mit Spende...
Weniger, GEMA ab.
Ah ja, GEMA, oder? GEMA
irgendwas
auch mit Steuern oder so?
Das kann auch sein, ja.
Ja.
Ja,
genau. Also Bands in Town, Echtzeitmusik. Ich gebe immer einen Songkick und dann die Stadt.
Genau, Songkick kackt aber wohl langsam ab gegen Bands in Town.
Okay, gut. Ja. Früher gab es noch die Oxmox und die Szene Hamburg.
Ja, die Oxmox war gut.
Ey, ich
habe die geilsten Bands da kennengelernt. Weißt du noch Harry und so?
Harry, ja klar.
Ernst.
Ja. Das erzählen wir mal wann anders. Bands finden über Kleinanzeigen. Also, da würde ich sagen, wir sind jetzt im dreistelligen Minutenbereich.
Ja.
Fast. Wahrscheinlich.
Das ist die längste Folge der Welt. Okay.
Ja,
aber es war auch eine Jubiläumsfolge, muss man auch sagen.
Genau.
Und wir haben eine in Sand gesetzt, deswegen, das ist hier der Ausgleich. Das ist der Schadensausgleich. Alles klar.
Okay.
Jo.
Bis dann.
Ciao, ciao. Macht's gut.
Tschüss.